Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die das Duell der Bärte gewonnen hat. Unfassbar, ja, es ist passiert, wir haben einen Sieg errungen, ja, und das vor der ganzen Nation. Wunderbar, es könnte nicht schöner sein, und weil es nicht schöner sein könnte, heißt es im Dolphins Drive natürlich, dass ich den ganzen Bums hier nicht alleine mache, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin, Tobi.
Moin, mit diesen Blumen komme ich überhaupt nicht klar hier.
Ja, unglaublich, ne?
Ja.
Ja, wird so nett zu dir. Der Micho ist heute tatsächlich nicht da, weil er in tiefen Vorbereitungen steht. An der Stelle, Micho, viel Erfolg, ja. Ich meine, es bringt eigentlich nichts, dass ich es sage, weil die Prüfung ja schon am Freitag ist, von daher. Aber fühl dich gebauchpinselt. Ja? Und da Micho heute nicht da ist und wie ihr ja eigentlich wisst, so hey, letzte Woche hatten wir einen Gast und davor die Woche hatten wir einen Gast, oder, Tobi?
Ja, und davor die Woche hatten wir keinen, aber
da hatten wir aus AFC East
genau.
Da hatten wir quasi drei Gäste.
Wir haben immer Gäste.
So, und das haben wir nämlich diese Woche auch. Und der ein oder andere aus der Dolphins-Community wird ihn vielleicht sogar kennen, weil er in der einen oder anderen Diskussion durchaus mal vertreten ist in unserer Facebook-Gruppe. Und er ist aber nicht nur Miami Dolphins-Fan, sondern auch Seattle Seahawks-Fan. Herzlich willkommen, Marco.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, also die 3, 4, 5 Stunden, die wir immer aufnehmen.
Ja, genau.
Ich warte auf den ersten Gast, der sagt, alles, was über 2 Stunden ist, da müsst ihr mich für bezahlen. Ich glaube, irgendwann laufen wir da auf. Ich weiß nicht, Tobi, haben die anderen Podcasts auch so eine Überlänge?
Ja, der Teal Talk von den Jacksonville Jaguars, schönen Gruß nochmal an die. Die haben auch so eingesetzt mit, ja, wir machen heute was Kurzes und war dann auch 2 Stunden fast.
Weltklasse. Also. Aber gut, Teal Talk war letzte Woche, diese Woche ist Marco. Marco, du darfst ein bisschen was über dich erzählen. Wie kommt es, dass du Seahawks-Fan geworden bist, dass du Dolphins-Fan geworden bist, dass du, was hast du mit den Seahawks so zu schaffen? Was gibt's da in Deutschland? Kläre uns auf, the stage is yours.
Ja, vielen Dank. Also ich bin zu den Seattle Seahawks gekommen vor ein paar Jahren, im Prinzip eins. Das erste Footballspiel, was ich geschaut habe, war der Super Bowl. Ich glaube, die 49ers gegen die Ravens, als das Licht aufgefallen ist. Das war jedoch, da bin ich irgendwann eingeschlafen und habe es gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Der nächste Super Bowl, den ich gesehen habe, das nächste wirkliche Spiel, war dann die Seattle Seahawks gegen die Denver Broncos. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom Football. Hab mir im Prinzip vorher so den Vorbericht angeschaut und hab dann für das Team gehalten, was meiner Meinung nach die schöneren Trikots hatte. Orange fand ich hässlich und deshalb habe ich in dem Moment für die Seahawks gehalten.
Orange schränkt auch nur die Müllabfuhr, ne?
Genau. Ich bin nämlich jemand, irgendwie, wenn ich so ein Spiel schaue, für irgendwen muss ich sein. Und so war es dann halt die Seahawks und das Spiel hat mich irgendwie relativ begeistert und von dem Moment an habe ich dann die Seahawks weiter verfolgt. Zu den Dolphins kam ich dann ein paar Jahre später. Dort bin ich im Praktikum beruflich, also war beim Praktikum für den Kosmetikkonzern und bin dann beruflich nach Miami geflogen, habe mir dann ein Spiel angeschaut. Das war, als gerade dieser Hurricane tobte. Dort hatten wir noch Tannehill als Quarterback und gegen die Tennessee Titans gewonnen. Und das war eine super spannende Erfahrung. Ich habe dort alles mir mal angeschaut. Neben mir saß ein Hardcore Dolphins-Fan, der jedes Spiel aus Denver sogar anfliegt und der hat mir dann einen Schal geschenkt, eine Mütze und seitdem sind es dann die Dolphins zusätzlich noch geworden. Und durch die verschiedenen Zeitzonen schaffe ich es, die meisten Spiele von beiden Teams zu schauen, immer um 19 Uhr die Dolphins und dann meistens um 22.05 Uhr oder 25 die Seahawks.
Huh. Aber auch geil. Dann ja. Sitzt du neben einem Fan der Dolphins, der jedes Spiel anreist aus Denver.
Genau.
Das ist natürlich auch geil. Ich meine, Denver liegt ja halt auch quasi auf der anderen Seite
der
USA.
Genau. Warum der jetzt genau noch Dolphins-Fan geworden ist, wusste ich nicht mehr, aber er kam auch ursprünglich aus Denver. Also das war auf jeden Fall ein Hardcore-Typ.
Geil. kann man mal machen. Ich meine, gut, wir sagen jetzt, oh mein Gott, also wie kann der denn Miami Dolphins Fan sein, wenn der aus Denver kommt und wir sitzen hier in Deutschland, sind irgendwie Fans von verschiedensten Franchises und denken uns, oh mein Gott, der kommt aus Denver. Wie kann der nicht Denver Broncos Fan sein? Geil. Ja, gut, das schon mal zu deiner Person. Dann gibt es ja noch die German Seahawkers. Da bist du jetzt nicht so aktiv, aber du kennst dich bei den Seahawkers zumindest noch mal ein bisschen aus. Und da wir ja irgendwie sagen, Football is Family, möchten wir natürlich auch den Seahawkers quasi jetzt somit zumindest die kleine Chance bieten, wenn es Leute gibt in der Dolphins-Community, die sagen, ey, ich wollte schon immer mal als Zweitfan Seattle Seahawks-Fan werden, dass sie zumindest wissen, an wen sie sich wenden müssen.
Genau. Also ich bin sogar Mitglied bei den German Seahawkers, aber habe jetzt keinen aktiven Posten, kann aber jedem nur empfehlen, dass wenn er kein Seahawks-Fan ist, den Jungs zu folgen. Sie schreiben erstmal gute Previews, gute Reviews, haben auch einen interessanten eigenen guten Podcast und sind allgemein ziemlich aktiv vor jedem Spiel. Setzen sie dem Team verschiedene Aufgaben und pro Aufgabe gibt es eine bestimmte Spende, sodass jedes Wochenende ein paar Euro zusammenkommen. Ja, was machen die noch? Zusätzlich organisieren die regelmäßig Fan-Treffen, Fantasy-Football-Gruppen, verschiedene. In einer führe ich aktuell, bin der einzige Ungeschlagene. Und ja, zusätzlich...
zum Glück ist Micho nicht da. Das dürfen wir uns das von Micho auch anhören.
Ja, und zusätzlich gibt es auch jedes Jahr, dass sie gemeinsam zu einem Spiel fahren. Ich war bisher nur bei einem London-Spiel da. Und gab es ein Fan-Treffen vor Ort, das war richtig cool. Und sonst fahren sie auch immer zu einem Regular-Season-Spiel. Und dort hatten sie bisher das Glück. Ich meine, immer wenn die Seahawkers da waren, haben sie auch gewonnen. Das war ein Shootout gegen die Texans, dann gegen die Rams, wo Sürlein in der letzten Sekunde einen Field-Goal verschossen hat, deshalb wir gewonnen haben. Also die Jungs, die sind ziemlich aktiv und kann man nur empfehlen, auch zu folgen.
Okay, cool. Also die organisieren tatsächlich Flüge nach Seattle.
Genau, also soweit ich weiß, Flug und sowas organisiert man selber, aber sie geben so Rahmendaten vor, sagen, dann ist das Fan-Treffen, sie besorgen vor allem die Tickets zu fairen Konditionen und je nachdem, wie viele mitmachen, haben sie ein gewisses Kontingent auch für Leute, die in den Innenraum können. Das ist dann immer eine spannende Verlosung, was man so mitbekommt, wer dann vor dem Spiel mal auf dem Rasen sein darf.
Ah, cool. Das ist ja, ich meine, haben bei uns in der Dolphins-Gruppe ja auch ab und zu mal ein, zwei Leute Glück, dass sie so Tickets gewinnen und so. Das gibt's ja bei den Dolphins auch. Aber ja, ich meine, cool, die haben das halt so organisiert. Wir decken es großteils über Tobi in der Facebook-Gruppe ab.
Genau, bei uns ist Tobi der Fanclub.
Ja.
ja, aber das ist natürlich ein geiler Fanservice. Dass die wirklich auch die Fahrten und so organisieren. Richtig cool. Dazu die Links übrigens, weil die Seahawkers gibt's auf Facebook, Twitter,
Insta, glaube ich.
Instagram. Auf jeden Fall, ihr kriegt die Links wie immer in den Shownotes. Da hau ich sie euch rein. Und dann ja, könnt ihr euch da mal ein bisschen austoben und die Leute auch mal so ein bisschen aus der Reserve locken. Am besten funktioniert das übrigens, indem man den Jungs sagt, man sollte Russell Wilson nicht so viel werfen lassen. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall viel Spaß für den ganzen Tag. Ja. Dann kommen sie alle aus ihren Löchern.
Ja.
Gut, aber wir wollen jetzt erstmal noch nicht, weil Marco ja auch Dolphins-Fan ist und wir es unseren Gästen ja immer auch freistellen, ob sie die ganze Folge dabei sein wollen oder nur zur Preview. Und beim letzten Mal waren ja Teal Talk hatten wir extra vorher, weil war ja das Thursday Night Game und deswegen wollen wir eigentlich danach noch was aufnehmen. Das haben wir dann aber zeitlich nicht geschafft. Deswegen gibt's jetzt erst die News. Wir haben die ersten Corona-Fälle und zwar bei den Titans sind hier drei, ich glaube inzwischen vier Spieler positiv auf Corona getestet und fünf Coaching-Staff-Mitglieder. Und die dürfen jetzt erstmal bis Samstag nicht zusammen trainieren. Genauso wenig, wie die Vikings trainieren werden. So, ja, Tobi, du bist ja der Erste, der vorwegläuft. Ich habe es euch gesagt, das Ende naht, ja. Also du bist der Mann mit der Glocke und diesem Schildchen auf den Schultern, sag ich mal. Das Ende naht. Ja, was bedeutet das für die NFL-Saison?
Naja, sind wir mal ganz ehrlich, es kommt wenig überraschend, dass ohne so eine Bubble, was man mit der Anzahl an Spielern, die jede Mannschaft hat, mit Spielern, Coaching-Staff und so allem drumherum, auch schwer darstellen könnte. Von daher ist es wenig überraschend, dass da jetzt Mannschaften oder Franchises betroffen sind. Ist natürlich aus der Hinsicht blöd, weil jetzt der ganze Spielplan wackelt. Sie haben am Mittwochabend hat die Liga dann ein Statement rausgehauen, dass das Spiel auf jeden Fall verschoben wird, entweder auf Montag oder auf Dienstag, um zumindest die Woche einigermaßen zu retten, um nicht den Teams die Bye Week wegzunehmen. Aber das wird uns in der Saison, denke ich, noch häufiger passieren, dass da Spiele nicht zu dem geplanten Zeitpunkt stattfinden können, weil es sind einfach zu viele Menschen auf einem zu engen Raum und die Gefahr und das Risiko ist immer gegeben. Und es hätte mich überrascht, wenn sie ohne Vorfälle durch die Saison gekommen wären.
Okay. Glaubst du, dass die Saison allgemein jetzt in einer größeren Gefahr schwebt, als sie vorher
Nein.
schon war?
Also das glaube ich nicht, weil wer so blauäugig an die Saison rangegangen ist und dreimal auf Holz klopft und sagt, ja, da passiert schon nichts, das wäre hemmungslos naiv gewesen. Und es gibt ja die Vorgaben der Liga, was bei solchen Fällen zu tun ist. Und jetzt wird sich zeigen, ob dieses Konzept trägt, ob es hält und ob es dazu führen kann, dass eventuell der Spielplan so dermaßen hin und her geschoben werden muss, dass man irgendwann sagen muss, ja, es hat keinen Sinn. Das glaube ich nicht. Sie werden auf jeden Fall versuchen, koste es, was es wolle, die Saison durchzuziehen, irgendwie.
Ja, also ich war tatsächlich überrascht, dass es 3 Spieltage gedauert hat. Marco, warst du auch überrascht, dass es so lange gedauert hat? Und wie schätzt du die Situation ein?
Schwere Frage. Also ich habe im Prinzip gehofft, dass die NFL das gut hinkriegt. Aber ohne diese, wie man so schön sagt, Bubble, war eigentlich klar, dass es früher oder später kommt. Ich bin eher doch davon ausgegangen, dass es vielleicht noch so ein bisschen länger dauert, dass vielleicht auch Sachen ein bisschen verheimlicht werden. Aber letztendlich war es klar, früher oder später passiert was. Und ich glaube, der erste Fall war doch Terrell von den Falcons. Und da war ich zum Beispiel relativ positiv überrascht, dass das so gut geklappt hat. Auch Lob an die Falcons. Dass erst war zwar positiv auf Corona, aber niemand anderes. Und aktuell sieht es, finde ich, das aus, dass die Teams sich eher relativ vorbildlich verhalten und dass man eigentlich ganz zufrieden sein kann mit dem, wie es passiert abgeht.
Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und schauen wir einfach mal. Weil im Endeffekt machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt wissen wir alle, was für Taten die Spieler auch neben dem Feld imstande sind. Das hat man jetzt erst wieder in der Offseason gesehen oder gehört, wenn ich da an den einen oder anderen Cornerback denke, der vielleicht mal eine Tankstelle überfallen wollte oder überfallen hat. Es wird immer wahrscheinlich 1-2 Leute geben, die sich nicht dran halten und dann passiert sowas. Gut, apropos Krankheit. Ich hatte ja in der letzten Folge oder war es tatsächlich irgendwo in auf Facebook mit Tua geliebäugelt, weil jetzt die nächsten Spiele irgendwie die gegnerischen D-Lines nicht die stärksten im Land sind und dachte so, hey, unsere O-Line scheint dieses Jahr nicht die schlechteste im Land zu sein. Vielleicht kann man gegen einen schlechten Pass-Rush Tua mal bringen. So, jetzt ist Tua aber krank. Tobi, kannst du uns da Näheres
erzählen? Naja, also nichts Genaues weiß man nicht. Man weiß nur, er hat kein Covid-19. Also das ist das Einzige, was in der Pressemitteilung stand. Tua ist krank, er kann nicht trainieren, aber er hat kein Covid. Mehr weiß man auch nicht.
Okay, also er ist tatsächlich einfach, er hat körperliches.
Er ist nicht verletzt, er hat keine Verletzung oder so, er ist einfach krank.
Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hättest du damit, Tobi, glaubst du, dass Tua, wenn er diese Woche fit gewesen wäre, also gesund gewesen, nicht fit, sondern gesund gewesen wäre, dass er eine Chance gehabt hätte, oder hättest du es als logisch angesehen, ihn vielleicht mal gegen die Seahawks zu bringen?
Nein, ich halte das noch für zu früh, gerade auch, weil aus meiner Sicht so rein subjektiv die rechte Seite unserer O-Line mir noch nicht so gefestigt und so stark vorkommt, als dass ich da Tuas Blindside durch die Herren Davis und Kindley beschützt haben möchte. Also halte ich noch für verfrüht.
Du Spielfan.
Ja, ich bin ja froh, dass Julian Davenport nicht rechts steht. Also von daher, ja, ich bin ja schon ganz zufrieden mit der O-Line, aber für Tua hätte ich es gerne noch ein bisschen sicherer.
Na gut. Marco, ich sag mal so, ich glaube, bei dir laufe ich eher offene Türen ein. Habe ich so ein Gefühl.
Auf jeden Fall.
Wie hättest du es denn gern gehabt, sage ich mal jetzt, zum Wochenende?
Also ich hätte auf jeden Fall Tua gerne spielen sehen. Das wäre im Prinzip so der perfekte Moment. Der Pass-Rush der Seattle Seahawks, der ist, glaube ich, Platz 31 von 32 aktuell gerankt. Also viel schlechter geht es nicht mehr. Viel mehr Zeit kann man im Quarterback kaum verpassen. Da habe ich später auch noch ein paar Thesen für Fitzpatrick. Aber hier glaube ich wirklich, dass eine angenehmere Defense als die Seahawks, die würde Tua so schnell nicht mehr sehen.
Na, wir spielen noch gegen die Jets.
Ja, die jetzt mal ausgenommen. Aber ich glaube, die bringen mehr Druck. Die bringen Druck vor allem über kreative Blitze. Ich glaube, das ist dann doch für einen Rookie schwieriger als die Seahawks aktuell, ja.
Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Gut, wie gesagt, ich hätte ihn auch unheimlich gerne jetzt schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir kommen ja gleich noch auf das Jacksonville-Spiel zu sprechen. Nichtsdestotrotz, zumindest mal so ein Spiel reinbringen. Danach, ich meine, so Two-Set-Quarterback, mein Gott, ich meine, warum nicht? Ich meine, dass wir vermutlich die Saison, ja gut, es kommt jetzt auf die nächsten Spiele an, aber weniger mit den Playoffs zu tun haben, ist vermutlich so. Ja, aber gut, ich meine, dadurch, dass Tua jetzt krank ist, müssen wir da gar nicht weiter drüber reden. Und wenn wir bei krank sind, dann sind wir auch schnell bei Verletzungen. Jetzt wollte ich es schnell und nah in einem Wort sagen. Weltklasse. Da sind wir jetzt schnell bei Verletzungen. Und zwar, der gegen die Bills ausgefallene Byron Jones hat gegen die Jacksonville Jaguars nicht gespielt und ist jetzt doubtful oder questionable, hat auf jeden Fall noch nicht trainiert wieder seitdem. Und wie sieht's aus, Tobi? Wie stehen die Chancen, dass Byron Jones uns gegen die Seahawks wieder zur Verfügung steht?
Ja, man ist sich nicht so ganz sicher, ob es für das Seahawks-Spiel reicht. Man ist sich aber auch nicht sicher, ob man es jetzt tatsächlich riskieren sollte, ihn gegen die Seahawks auf den Platz zu stellen. Also man ist sich da noch unschlüssig, was das Ganze angeht. Er ist erstmal questionable, aber wie du schon sagst, er hat jetzt nicht trainiert und ob man jetzt einen untrainierten Byron Jones nach einer Verletzung gegen die Seahawks wieder reinwerfen möchte oder ob man ihm vielleicht noch eine Woche mehr gibt, weiß ich nicht. Also wir könnten ihn sicherlich gut gebrauchen, aber wenn er nicht fit ist, dann soll er besser noch eine Woche aussetzen.
Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte einen mega guten Spruch und jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Ich werde alt und senil, ey.
Bitte,
danke,
bitte.
Danke. Marco, wie siehst du die Verletzung von Byron Jones und fehlt uns damit unser bester Defensivspieler oder glaubst du, dass er in Miami noch nicht so ganz angekommen ist?
Ich finde, er hat relativ, ich fand seine Leistung eigentlich ganz gut, hat auch vernünftig gespielt. Man hat auch, glaube ich, direkt gesehen, als er ausgefallen ist, da und Noah Igbinoghen Ikebinogene rein musste, dass das relativ schlecht ausgegangen ist. Ich glaube, der war an dem Spiel oder ist einer der schlechtesten der Liga. Ich glaube, dass es wehtut, dass Byron Jones fehlt, aber ich glaube, jetzt für das kommende Spiel ist das eher unwichtig. Ja.
Okay. Ja. Ich spiele auch lieber mit Byron Jones und ja, ich meine, du hast ja die Bills jetzt schon angesprochen. Ich meine, da machen wir so einen flüssigen Übergang. Wie sagen, es sei denn, Tobi, du hast jetzt noch eine News,
die ich weiß. Nur die Ergänzung, was jetzt vor zwei Minuten spontan kam, dass die Vikings wohl am Donnerstag wieder trainieren wollen, weil die haben keinen positiven Test, das ist alles negativ. Und die möchten gerne gegen die Texans unseren Draft-Pick verschönern.
Ich wollte gerade sagen, bei den Vikings sind es nicht nur die Spiele, sondern jetzt auch die Corona-Tests negativ. Puh, der tat weh. Aber gut. Ja, das ist auch 0-3 gegen 0-3. Weltklasse. Gut, Spiel gegen die Bills, Noah Igbinoghene. Noah, ja, tat ein bisschen weh gegen Stephon Diggs. Ja, ich sag mal so, da hat ein Rookie ordentlich ins Klo gegriffen. Und der Micho hat das auch gesagt. Micho hat sich quasi per Sprachnachricht, ja, ähnlich wie bei Pille für den Mann, machen wir das auch, wenn wir nicht können. Nur, dass es keine 30 Sekunden Sprachnachrichten, sondern 22 Minuten. Irgendwie sowas. 22 Minuten Sprachnachricht von Micho zum Stand der Nation. Unter anderem ging es auch um das Spiel gegen die Bills. Und sagte er, ja, wir haben offensiv tatsächlich sehr, sehr gut mitgehalten, aber die Defense hat dann natürlich ein bisschen schlapp gemacht. Und gerade der Ausfall von Byron Jones, der wahrscheinlich 1-1 gegen Stephon Diggs spielen müssen oder dürfen, wäre ein richtig geiles Duell gewesen. Das hat nicht stattgefunden. Dementsprechend hat McDermott immer Stephon Diggs gegen Noah Igbinoghene laufen lassen. Und ja, der hatte einen Tag. Damit kann er auf jeden Fall mal hausieren gehen und sagen, ich habe ordentlich was gelernt. Marco, wie hast du das Spiel kurz in 1-2 Minuten gegen die Bills gesehen?
Nein, wie habe ich das Spiel gesehen? Ich finde,
jetzt sag nicht mit deinen Augen.
Ja, nein, also ich finde im Prinzip, man hätte es gewinnen können, dass schon ein paar Tage her, aber ich glaube, es fing relativ schwach an. Fitzpatrick hatte auch nicht gerade seinen besten Tag und dann ist man am Ende nochmal kurz rangekommen und doch dann, wie war es jetzt nochmal ganz? Ja, auf jeden Fall, man hätte es gewinnen können, aber ich muss sagen, im Detail kenne ich das Spiel schon gar nicht mehr. Ich habe es mir einfach verdrängt.
Ach so. Okay. Ja, aber verstehe ich. Also als Dolphins-Fan kann man natürlich in letzter Zeit so ein paar Sachen einfach hinten rüberfallen lassen. Es gab ja auch in der letzten Vergangenheit nicht so viel zu jubeln. Tobi, deine Einschätzung um das Spiel gegen die Bills, damit wir das abgehakt haben.
Erstaunlich knapp und durchaus sehr ärgerlich. Also das hätte man durchaus nicht verlieren müssen. Man war gerade auch in der zweiten Halbzeit gleichwertig. Man hat ja sogar geführt und so der ein oder andere Pass war ja auch von Josh Allen nicht ganz so stark geworfen. Da kommt ihm dann natürlich der Elite-Receiver Stephon Diggs entgegen. Ich kann mich an einen Ball erinnern, den hätte Igbinoghene sogar fast abgefangen. Den hat dann doch Stephon Diggs gefangen. Und es hat nicht viel gefehlt, aber es hat dann doch das vorher zu befürchtende Ergebnis genommen, aber wir waren verdammt nah dran und es ist verdammt ärgerlich.
Ja, verdammt nochmal. Ja, ich muss ja immer noch sagen, ich halte ja immer noch zu Josh Allen, ja, und er zeigt ja momentan auch einfach, dass er zumindest nicht nichts kann, was ja viele ihm vorwerfen. Der Typ ist zumindest ein bisschen on fire, ja? Nicht so on fire wie ein oder andere Spieler, aber er zeigt zumindest, dass er sich verbessert hat und das haben ihm ja viele auch nicht zugetraut. Und dafür muss ich sagen, haben wir verdammt gut mitgehalten. Ich meine, auch das sagt zum Beispiel Micho, natürlich haben bei den Bills, die Linebacker gefehlt. Auch das spielt eine ungemeine Rolle. Aber ja, da deswegen war halt Mike Gesicki auch so stark. Ja, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht und die Bills sind in der AFC East inzwischen wahrscheinlich der haushohe Favorit. Also ich wüsste nicht, wie die Patriots oder die Jets oder wir
die Jets
die auffallen sollen. Also ja. Ja, man weiß ja nie. Vielleicht denkt sich Adam Gase so jetzt am absoluten Tiefpunkt seiner Headcoach-Karriere wie Phoenix aus der.
Du solltest.
Kommt Joe Flacco und regelt das.
Du solltest unsere Freunde der Gang Green Germany nicht so verhöhnen. Die sind sowieso schon am Boden.
Ja, die haben doch jetzt letztens irgendwas mit Josh Allen gehabt. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich bin nicht dazu gekommen, aber das muss ich mir noch anhören. Und wenn die wirklich irgendwie sich über Wisconsin lustig gemacht haben, wegen Josh Allen, dann ist das aber, dann bleiben die für immer da unten, wo sie jetzt sind.
Ja, ja.
Absolute Frechheit.
Mir ist das natürlich sofort aufgefallen, wenn ich Wisconsin höre, dann habe ich ja dich und deine Angebetete im Kopf.
What the fuck? Alter! Also,
Die versteht doch kein Deutsch, das ist egal.
Ja, ich verstehe halt nicht, also ich verstehe bis heute nicht, wie ihr auf diesen Trichter gekommen seid.
Wir versuchen dich doch nur zu ärgern. Ich weiß.
Ja, das schafft ihr auch. So, apropos geärgert, ja, danke, das haben wir natürlich nur
inszeniert,
um diese Überleitung zu schaffen. Wir haben am 24. Die Jacksonville Jaguars geärgert, könnte man sagen, und haben tatsächlich in Jacksonville 31-13 gewonnen. Ah, unglaublich, ja. Das letzte Mal, dass wir mit 10 Punkten oder mehr gewonnen haben, war 2017 gegen die Denver Broncos. Das war damals das Revanche-Game von Adam Gase, ja, wo wir, ich glaube, mit 2 Touchdowns geführt haben und er hat trotzdem noch einen Onside-Kick gemacht, den wir recovered haben, nur um zu zeigen, wie sehr er die Denver Broncos hasst, dass er da kein Headcoach geworden ist. Ja, ich meine, die Denver Broncos haben jetzt andere Probleme. Ach ja, die sowieso und die, ich war gerade bei einem anderen Team.
Die Jets haben keine Broncos Probleme, haben die sind ein einziges Problem, glaube ich.
Ja, wir haben gut, aber einen Left Tackle.
Einen guten haben sie. Einen.
So, das Spiel gegen die Jaguars, Tobi. Wie hast du das Spiel gesehen? War es wirklich so souverän, wie es der Spielstand jetzt es vermuten lässt? Oder hatten wir Glück, hatten wir Pech, hätte es noch viel, viel höher ausfallen müssen? Du darfst dich jetzt.
Naja, also so Mitte drittes, Ende drittes Viertel. Ich glaube, das war das erste Dolphins-Spiel seit diesem Denver-Spiel, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist ja fast langweilig. Also man hat gemerkt, dass die Offense, gerade Fitzpatrick und Co., Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel in den Verwaltungsmodus gegangen sind. Die wollten das Ding nur noch runterspielen. Gut, konnten sie zu dem Zeitpunkt ja auch, aber es lag jetzt vielleicht auch daran, dass die Jaguars jetzt nicht ihren besten Tag hatten, dass ihr Top-Receiver DJ Chark gefehlt hat und damit Gardner Minshew eine vertikale Option fehlte. Aber ganz ehrlich, souverän vom Anfang bis zum Ende. Ich hatte nie das Gefühl, dass Miami dieses Spiel nicht gewinnt. Und das ist ein Gefühl als Dolphin, das kennt man gar nicht mehr. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, dass Spiele auch so ablaufen. Es muss immer Drama sein, es muss immer bis zum Ende spannend sein. Aber das Ding war Ende drittes Viertel durch. Ne? Also das war derart dominant. Fitzpatrick hatte alles im Griff, der hatte alles unter Kontrolle und die Defense hat gut gestanden. Wir hatten Gardner Minshew unter Kontrolle, der hat seinen ersten Pass über mehr als 10 Yards, glaube ich, irgendwann im vierten Viertel geworfen und wir hatten das Spiel komplett im Griff. Ja.
Ach, das war's jetzt.
Ja, ich könnte, Ich könnte jetzt, jetzt auch noch weitere Lobpreisungen auf unseren großartigen Quarterback tun, aber das kommt gleich noch.
Ja, das machen wir gleich noch. Okay. Ja, Marco, dann überlasse ich dir erstmal für deine Einschätzung das Wort zum Spiel am Donnerstag gegen die Jacksonville Jaguars.
Ich sehe es ähnlich wie Tobi. Ich finde, das war ein ziemlich gutes, super Spiel. Und hier, gerade über Fitzpatrick würde ich was sagen. Also, das war wirklich ein geniales Spiel für ihn, um ein paar Zahlen zu nennen. Ich glaube, der hat 18 von 20 Bällen angebracht, 160 Yards zwar nur, aber zwei Touchdowns und hier ein ESPN Quarterback Rating von 97,2. Das geht nur bis 100, also 100 ist perfekt. Und wenn unser Quarterback eine 97 erreicht, das ist schon ein verdammt geiler Tag gewesen. Ja, da muss man aber auch sagen, die Jaguars haben 0,0 Druck ausüben können auf Fitzpatrick. Und dann, das ist eine seiner Stärken, wenn er eine saubere Pocket hat und wenn er wirklich keinen Druck spürt, dann legt er wirklich Zahlen, ähnlich wie ein Wilson oder ein Mahomes teilweise schon auf, dann hat er diese Ratings von über 90 und ja, das war halt jetzt der Fall. Mal schauen, wie es in weiteren Spielen wird, aber das war wirklich ein super Spiel von ihm. Man hatte auch wirklich das Gefühl, nach der Halbzeit, als es dann 21-7 stand, dass man gar keinen Bock mehr groß hat und dass man wirklich nach der Halbzeit in den Verwaltungsmodus gegangen ist und dann, ja, nicht mehr viel gemacht hat.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also das war schon ein schönes Spiel. Ja, das haben wir schon wirklich gut gemacht. Ich muss aber ehrlich gestehen, mich hat es angekotzt, dass wir in diesen scheiß Verwaltungsmodus gegangen sind. Also, wir sind den Ball nur noch gelaufen. Ich glaube, das waren dreimal hintereinander Three and Out, wo ich mir dachte, ich meine, gut, wir hatten defense-seitig vielleicht das Spiel im Griff, aber hallo, vielleicht mal einen First Down mehr, um vielleicht noch mal ein bisschen Zeit rauszuholen oder sehe ich, ist das die falsche Taktik, Marco? Sehe ich das falsch?
Nee, ich sehe es genauso. Also jeder Pass auf First Down ist eigentlich größtenteils effizienter als ein Lauf und gerade wenn man führt, gerechnet der Gegner umso mehr damit, dass gelaufen wird und vor allem Fitzpatrick war super effizient. Er war in der Woche hat zwar nur relativ wenig Pässe geworfen, also die Sample Size relativ gering, aber der war wirklich auf einem Top-Niveau. Ich finde auch, wenn man ihm den Ball ein bisschen öfter in die Hand gegeben hätte, gerade weil der Druck so fehlte, dann hätten da auch noch gut und gerne 14 Punkte mehr fallen können und die Jaguars hätten halt weniger den Ball gehabt.
Ja, das also wie gesagt, mich hat das tatsächlich, ich meine, am Ende war es wirklich ein Sieg, der nicht gefährdet war, aber mich hat das ultimativ genervt. Das muss ich wirklich mal sagen. Und ich meine, lass mal kurz ein bisschen tiefer in die Spielanalyse gehen. Wir hatten ja das Beispiel mit Noah Igbinoghene, der gegen die Bills unheimlich ins Klo gegriffen hat, der aber jetzt gegen die Jacksonville Jaguars wieder so ein kleines Comeback-Game hatte, wirklich gut gespielt hat, einfach deutlich verbessert war. Und wenn man sich das andere da mal anguckt, auf der anderen Seite der Rookie CJ Henderson, der die ersten Beispiele, wo alle schon so, oh, wie stark und hast du nicht gesehen, den hat Devante Parker ja mal komplett und ich glaube, der hat nicht nur gegen Devante gespielt, den haben sie ja komplett, ich meine, den haben sie komplett auseinandergenommen. 5 Targets, 5 Catches, 62 Yards, 1 Touchdown. Den haben sie auch ordentlich lang gemacht. Das fand ich so witzig, weil der Philipp, der Draft-Nerd auf Twitter, hatte gefragt so, hey, Cornerbacks, wer sind denn so outstanding? Und da meinte einer, ja, CJ Henderson, erstes Spiel mega stark und gegen die Dolphins war er dann nicht so gut. Ich dachte, nicht so gut? Er war voll scheiße. Und das wir haben es jetzt tatsächlich mal ausgenutzt. Das fand ich tatsächlich mal gut. Und gut, Josh Allen kannst du nicht abstellen. Der hat seine 5 Pressures gehabt, einen Sack unter anderem, aber das war der einzige Sack. Und ansonsten war das, wie du schon gesagt hast, Marco, die haben aber wirklich wenig Druck gemacht. Und was ich dann, wenn ich jetzt auf die Defense komme, um erstmal die Defense so ein bisschen zu analysieren. Wir sind sehr, sehr schnell in Führung gegangen. Und in den ersten beiden Spielen, sind wir quasi hinterhergelaufen jedes Mal, wenn ich mich recht entsinne. Beziehungsweise gegen die Bills hatten wir auch mal eine kurze Führung. Jetzt haben wir gegen Jacksonville ein bisschen längere Führung gehabt und auf einmal hatten wir sowas wie
Pass Rush, würde ich behaupten. War tatsächlich ziemlich erstaunlich und auch ziemlich erfolgreich, was wir da so gegen Gardner Minshew auf die Platte gebracht haben. Und ich meine, 4 Sacks sprechen auch für sich. Und ich möchte da lobend vor allen Dingen unsere Linebacker erwähnen. Ob du jetzt Kamugruji Hill nimmst, ob du Andrew van Ginkel nimmst, die waren einfach so dermaßen auch dominant. Ich meine, Van Ginkel hat, glaube ich, lass mich lügen, 20 oder 25 Snaps gespielt defensiv. Und was der da an, was?
44. 44 sogar, 27 Mal hat er.
Was der da, ich glaube, 44 sind das mit dem Special Team zusammen.
Ja, insgesamt.
Weil er hat auch Special Team paar Snaps gespielt, aber.
Also
ich meine, das wäre sowas in den Dreh gewesen. Und du hast sofort, wenn der auf dem Platz war und wenn der gegen den Ball gearbeitet hat, hast du die Energie gemerkt, die der mitbringt. Und ich denke, wenn wir den Jungen weiter aufbauen, dann können wir zum Beispiel an dem noch unsere helle Freude haben, weil der es auch schafft, die Leute neben ihm mitzureißen. Ich meine, auch Calvin Neu war wesentlich verbessert und war dominant in seinem ganzen Spiel. Und er war da, dass man das erste Mal wirklich zu 100% sagen konnte, ja, jetzt weiß man, jetzt hat man eine Idee davon, warum wir so viel Geld für den hingeblättert haben und warum der bei uns so viel Geld verdient. Und das war einfach defensiv herausragend. Vielleicht kann man dann auch noch Zach Sieler erwähnen. Das sind so die Hidden Gems, die sich da so langsam zeigen. Auch der hat eine Leistung gezeigt und auch der hat was auf den Platz gebracht, was beeindruckend war. Und wenn sie das schaffen, durch die Saison hindurch zu kultivieren und zu konservieren, dann werden wir noch viel Spaß mit dieser Defense haben. Das sage ich so einfach, ja.
Das sagst du jetzt so einfach. Meine, man muss sich das ja, die Jacksonville hatte, glaube ich, 52 Passing.
42.
Passing Attempts oder?
42. Nee.
Passing 42?
42, okay.
Ja. Und wir hatten 26 Total Pressures. So, das ist halt meine Hausnummer. Und ich meine, wenn wir schon bei Andrew van Ginkel sind, unserem Pick aus Wisconsin. Marco, wenn du jetzt wählen müsstest, ja, zwischen Andrew van Ginkel und ich weiß nicht wem, für wen würdest du Andrew van Ginkel einsetzen?
Wie meinst du, für wen würde ich ihn einsetzen?
Also wenn du jetzt, ich sag dir, du müsstest Andrew van Ginkel jetzt starten lassen, für welchen Spieler würdest du aus unserer Defense momentan rausnehmen und auf die Bank setzen?
Ich würde auf jeden Fall Roberts direkt auf die Bank setzen. Ich glaube, einen schlechteren Linebacker gibt es, glaube ich, gar nicht in der Liga aktuell. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Van Ginkel die richtige Position wäre. Aber auf jeden Fall Roberts, da könntest gerne auch du dich hinstellen. Das sah jetzt auch nicht so viel schlechter aus.
Ja. Ja, es ist, also wir müssen wahrscheinlich so ein bisschen spielen. Es ist nicht geil, weil, also Van Ginkel spielt ja eher Outside-Linebacker und Robert spielt Middle-Linebacker. Aber darauf wollte ich hinaus. Ich will einfach, können wir nicht, keine Ahnung, Jerome Baker als Middle-Linebacker aufstellen und dann Van Ginkel mehr spielen lassen? Bitte? Wenn ich den Namen Len Roberts schon lese, da kriege ich momentan einen Ausschlag. Der Typ ist Tobi, wie sieht der Vertrag von ihm aus?
Das willst du gar nicht wissen.
Bus, weil du es wahrscheinlich nicht vorbereitet hast. Ist der nächstes Jahr, kann ich den rausschmeißen?
Warte.
Was kostet das ihn
kannst du, rausschmeißen kannst du ihn generell immer.
Ja, ich will ihn nächste Saison, ich soll diese Saison und dann nächste Saison trade ich
ihn,
wo immer Adam Gase ist. Okay.
Der hat nur ein One-Year-Contract.
Keine Ahnung, scheißegal. Oder Perfekt.
Ein Jahr.
Nicht verlängern. Bitte nicht.
Der verdient nur 2 Millionen.
Was? Der verdient nur 2 Millionen? 2 Millionen zu viel. Also ihr merkt, ja, also das, was also Landon Roberts ist quasi das, was Charles Harris für Micho ist.
Ja. Ja,
das ist für mich die Saison
Landon Roberts. Er macht total sich ausfall. Zumindest ersetzbar. Das ist wohl richtig. Ich bin immer nett. Zu Charles Harris war ich auch nett.
Gut. Gut, so über den Druck haben wir ja schon gesprochen. Marco, jetzt habe ich an dich nochmal eine Frage, und zwar unsere Safeties jetzt in den ersten 3 Spielen der Saison. Ich meine, da haben wir im Dolphins Drive immer so ein bisschen die Diskussion. Ich finde, dass die jetzt keinen schlechten Job machen, und ja, Bobby McCain sollte in den Slot. Ich sehe ich inzwischen anders, weil ich glaube, dass Noah Igbinoghene als Dritter in diesem Trio mit Byron Jones und mit Xavier Howard, dass das wunderbar funktionieren kann. Dass Bobby McCain als Free Safety gar nicht so schlecht ist, wie viele meinen. Und wir ja noch unseren Rookie Brandon Jones haben. Wie siehst du unsere Safeties aktuell?
Ich finde die Safety-Position, finde ich mal, ist es relativ schwer, das in den ersten Spielen zu sagen, weil von den Patriots und Bills hat man es ja relativ ordentlich auf den Sack bekommen. Ich finde aber, McCain macht das noch relativ ordentlich. Ich finde, da Wow ist eher da ein großes Problem. Da fände ich es auch interessant, ob man doch eventuell hier dann Jones mal einsetzen kann, Igbinoghene. Als Slot-Corner, finde ich, hat sich jetzt im letzten Spiel ganz gut gemacht. Safeties, ich denke, im kommenden Draft wird man da auf jeden Fall was machen können. McCain und Wow sind eine Übergangslösung, und ja, vor allem bei Wow sollte der Übergang eher schnell als spät erfolgen.
Okay. Ich meine, Rover letztes Jahr ja gar nicht so schlecht gegen Tight Ends, weil ich habe ja der Kollege vom German Riot, jetzt fällt mir sein Namengedächtnis, hatte nämlich eine Statistik gepostet und war auf die Panthers eingegangen, und ich guckte so, das war nämlich EPA, also Expected Points Added per Play, und dann vor und nachher. Und da waren die Dolphins irgendwie das dritt- oder viertbeste Team insgesamt. Und ich dachte, okay, dafür, dass wir vor der letzten Saison von der Schwäche gesprochen haben, hat Roder wirklich einen guten Job gemacht. Dieses Jahr hängt er tatsächlich so ein bisschen durch. Also er kann nicht das bestätigen, was er letzte Saison quasi bestätigt hat. Das ist ein bisschen schade. Gut, möchte einer von euch noch was zur Defense sagen aus dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars? Okay, gut. Dann schließe ich die Defense ab und gehe rüber zur Offense. Wir haben es geschafft tatsächlich, dass wir 31 Punkte aufs Brett gebracht haben. Das ist ja schon mal etwas. Also diese Saison, unsere Offense, die ist gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Ja? Also wenn ich das so angucke im Vergleich zur letzten Saison, ist das schon vernünftig. Und ja, ich meine, Tobi hat ja vorhin schon angefangen, aber fangen wir damit mal nicht an, sondern fangen wir mal damit an mit der O-Line. Na, ich meine, im Vergleich zu, wir haben jetzt so 3 Spiele. Ich denke, da kann man immer mal so ein kleines Resümee ziehen. Es waren noch nicht 25% rum, aber 3 Spiele sind immerhin schon mal eine kleine Aussage. Marco, wie zufrieden bist du mit unserer O-Line bis jetzt?
Ich finde, die macht einen viel besseren Job als, würde ich sagen, als erwartet. Einfach, also sie könnten, ich mache ja gerade was auf. Ja, also ich finde, vor allem Flowers und Carrots machen den Job ganz ordentlich. Jackson hat mir bisher nicht so gefallen, aber es gab immer wieder Szenen, wo man doch gesehen hat, dass der Junge noch ein paar, dass aus dem was werden kann. Und Davis, über den viele relativ negativ reden, finde ich, ist auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, die O-Line, man sieht dass dort relativ viel Potenzial ist und dass die eigentlich, dass man da gut was mitmachen kann.
Das denke ich doch auch. Also das war auch tatsächlich Michos Anliegen und dass die O-Line wirklich stark verbessert ist und er hypt ja immer noch Solomon Kindley. Und ich muss mir die Spiele tatsächlich alle jetzt irgendwie, ich habe demnächst Urlaub, vielleicht schaffe ich es da mir mal die O-Line nochmal genauer anzugucken, weil ich will nämlich eins verstehen. Und zwar ist Solomon Kindley, ich sehe immer nur Highlights-Dinger von dem, wo der geilen Block für einen Score bringt und so. Der ist nach PFF aber tatsächlich unser schlechtester Offensive Player.
Ja.
So, ich will einfach verstehen, wieso.
Genau, ja? Das ist mir auch bei Jackson aufgefallen. Also man sieht von beiden irgendwelche Highlights, wo man sieht, da geht, also die sind, haben richtig viel Potenzial, das ist Highlights. Aber anscheinend zeigt man uns nur die Highlights und anscheinend sind wir wirklich in vielen Snaps auch nicht ganz so highlightmäßig. Aber da muss man einfach hoffen, dass man den mit ein bisschen mehr Erfahrung, dass man das Niveau nach rauskitzeln kann.
Ja, da gehe ich tatsächlich ganz stark von aus. Und Adrian Franke, Gruß geht raus, Downside Talk Podcast, hat es ja auf Twitter kurz, ein, zwei Tweets haben wir da getauscht, hat ja auch gesagt, so, es wird wohl viel geschemt, ja, dass die besser aussehen. Und es ist ja zum Beispiel auch so, dass Austin Jackson, der wird ja auch durchaus mal geschlagen, aber dadurch, dass Fitzy muss sich das ja anfühlen, wie in Zeitlupe dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr. So, und dadurch, dass der halt das weiß, wie er damit umzugehen hat, ist vielleicht auch das einfach ein. Ja, er lässt die O-Line vielleicht ein bisschen besser aussehen, so wie es ein Tom Brady jahrelang gemacht hat in New England. Ich meine, New England hat immer eine geile O-Line gehabt. Das sieht man auch dieses Jahr. Das passt schon. Aber ein Tom Brady macht halt die O-Line einfach besser, weil er einfach so ein, so einen schönen.
Brauchst du da Release Zahlen? Hat.
Aber kommen wir zurück zum.
Ich habe mich ja mit Travis Wingfield darüber unterhalten und der hat ein paar Zahlen geliefert. Speed von Snap to Release von Ryan Fitzpatrick bei 2,37 Sekunden, zweitschnellster in der NFL. Total Pressures bei Dropbacks waren letztes Jahr 40% und dieses Jahr ist es runter auf 27%. Letztes Jahr bei 13 Spielen Sample Size waren es nur 5 Quarterbacks, die mehr Pressures hatten. Und dieses Jahr, nach den 3 Spielen, sind es 19, die mehr Pressure ertragen müssen als Ryan Fitzpatrick. Also auch da scheint wieder sich zu bewahrheiten, was wir letztes Jahr schon gesagt haben im Vergleich Fitzpatrick-Rosen. Fitzy scheint die Spieler vor sich besser zu machen oder, wie du sagst, sie auch besser aussehen zu lassen. Das war etwas langsamer, glaube ich.
Ja, siehst du, da haben wir schon mal so ein Indiz, warum es tatsächlich sein kann, dass die O-Line noch nicht so stabil ist, wie wir denken, aber was ja auffällt, dass wir trotzdem in der Pass Protection extrem verbessert sind. Und da ist, das muss man sagen, Solomon Kindley ist unser, war jetzt gegen Jacksonville unser bester Pass-Blocker. Ja. Das kann man durchaus mal festhalten. Da hat er einen Schritt gemacht. Allgemein nicht ganz so, aber Pass Protection war gegen Jacksonville stark, aber was uns natürlich auch gegen Jacksonville, einfach das Run-Blocking war nicht gut.
Ja. Aber das ist eine Sache, die mir gut gefällt. Obwohl die O-Line immer noch im unteren Viertel ist, ist das die Stärke ganz klar, erkennt man, dass die Stärke unserer O-Line im Pass-Blocking ist und da mir persönlich das Passspiel vor allem viel wichtiger ist und ich denke, dass man damit Spiele gewinnen kann und man vor allem Run-Blocking hört man immer wieder, dass es leichter ist, den Leuten das beizubringen, also einen guten Pass-Blocker, dem kriegt man in Run-Blocking auch noch irgendwie was beigebracht, finde ich, ist das schon mal positiv, wenn es jetzt andersrum wäre.
Wobei man dazu auch sagen muss, gegen Jacksonville haben wir durch den Lauf, ich glaube, im Schnitt auch 4 Yards gemacht und wir haben eine Seite des Playbooks gesehen in Jacksonville, da dachte ich gar nicht, dass wir das haben. wir haben, ich bin hinten rübergefallen, als ich das gesehen habe, der Offensive Coordinator called designte Quarterback Runs. Runs, ja, Runs, die von vornherein darauf ausgelegt sind, dass Ryan Fitzpatrick den Ball läuft. Also,
ja, gut, ist er
ein sieben Carries für 38 Yards, den Touchdown habe ich vorhergesagt, weil die Statistik lügt ja nicht, ne? Aber ich war begeistert und es ist ein Wahnsinn, dass man jetzt so variabel sein kann, dass man sogar das als Waffe jetzt einsetzen kann.
Ja, machen wir uns doch nichts vor. Ja, Ryan Fitzpatrick ist so lange in der NFL, wenn er jetzt bis jetzt nicht gelernt hat zu laufen.
Naja,
hat das
nicht also gelernt. Er bewegt sich zumindest agiler und besser als andere Quarterbacks ähnlichen Alters. Den würden, ja, den Herren aus Tampa Bay würde vielleicht sogar eine Schnecke überholen.
Wow. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die O-Line jetzt schon mal so ein bisschen analysiert, tatsächlich auch schon mit so ein bisschen Fight-Blick auf das Spiel gegen die Seahawks. Die Wide Receiver jetzt, oder sagen wir, wir fangen mal mit dem Spieler des Spiels gegen die Bills an, Mike Gesicki, der war jetzt nicht so überragend in dem Spiel. Ne? Also da hat er wieder gezeigt, das Blocking im Run-Block wieder halt gar nicht eingesetzt. Ja? Und im Pass-Block, ich meine, er war am Anfang der Saison durchaus, also er hat sich verbessert im Blocking. Er hat überhaupt keinen Blocking-Snap gesehen, sehe ich gerade. Doch, 7 Run-Block-Snaps. Entschuldigung, mein Fehler. Naja. Er hat keinen Pass-Block.
Er hatte auch nur eine Reception gehabt.
Run-Blocks. Ja, er war abgemeldet. Er war tatsächlich abgemeldet.
Ja, also die Linebacker der Jacksonville Jaguars sind jetzt in einer nicht ganz so guten Defense, jetzt auch nicht so die allerschlechtesten. Und wenn ich gegen Miles Jack spielen muss, naja, gut. Er hat Fitzpatrick hat aber auch in vielen Situationen bewusst auf diese Option verzichtet, weil er andere oder bessere Optionen hatte. Was mir in dem Spiel gut gefallen hat, ist, dass er nicht nur auf Gesicki oder nicht nur auf Parker geworfen hat, sondern das Ganze relativ gut verteilt hat unter den Receivern.
Ja, ich muss sagen, ist richtig. Adam Sheen hat tatsächlich einige Snaps gesehen, ne? Habe ich vor der Saison gesagt, wenn der Typ ordentlich durchbricht und es sah nicht schlecht aus, ich weiß gar nicht, ob er sich weiter verletzt hatte, weil er hat ja einmal diesen Schlag da abgekriegt, wo er dann an der Seite gelegen
hat. Er hat auf jeden Fall trainiert.
Ich glaube, da hat ich jetzt nichts weiter dazu gehört. Geil. Ich glaube nämlich, also, dass wir Mike Gesicki vielleicht tatsächlich trotz dessen, dass er halt vielleicht einfach auch traden. So leid es mir tut. Wenn Adam Sheen wirklich gesund bleibt und so weiter und so fort, und wir sagen, okay, Smythe reicht uns als Zweiter.
Da muss das Angebot aber schon verdammt gut sein.
Ja, mei.
Nee, wer mir besonders gut gefallen hat oder welche Aktion mir besonders gut gefallen hat, war die eine Reception, die Joaquin Grant hatte. Da kommen wir dann auch wieder auf Herrn Henderson zurück. Er springt, catcht, fällt. CJ Henderson denkt, ach ja, passt schon. Und berührt ihn nicht. Grant kriegt das mit und macht nochmal 10 Yards oben drauf.
Ne? Ja. Ja, das war auch geil. Das ist halt die NFL, CJ. Da bist du nicht automatisch.
Ja, dass Grant da so schnell geschaltet hat und das sofort gemerkt hat und wusste, aha, jetzt kann ich noch mal ein paar Yards extra machen. Herausragend. Und wir haben ihn ja auch einmal als Rusher eingesetzt. Der Lauf war ja auch überragend. Ich glaube, es waren knapp 30 Yards, die er da gemacht hat und wie er da durch die Defense durchgerannt ist. Also nicht schlecht, nicht schlecht.
Müssen wir, Jakeem Grant vielleicht mehr so einsetzen? Weil ich meine, gerade bei dem Run war er eigentlich bei voller Geschwindigkeit. Das ist ja seine Stärke. Ja. Müssen wir Jakeem Grant vielleicht mehr so einsetzen? Oder wie müssen wir ihn eigentlich einsetzen, damit er mal effektiv was macht, außer als Returner?
Da gibt es viele Methoden, aber ich finde im Prinzip diese End-Arounds etc. so, wie er jetzt im Prinzip einmal eingesetzt wurde, ganz spannend im Prinzip. Kann man ihn ja so als Art Tyreek Hill für Arme bezeichnen. Ist ziemlich schnell, ich glaube, ist ungefähr genauso schnell wie Hill, dass er viel auch im Laufspiel eingesetzt wird und im Prinzip nicht nur dafür genutzt wird, um einfach das Feld geradeaus hoch zu rennen und das Feld zu stretchen, sondern dass er auch gerade durch seine Geschwindigkeit entweder als Runner oder auf in Shallow-Cross-Konzepten, dass er doch dass ihm der Ball schnell übergeben werden musste, dass er mit seiner Geschwindigkeit und seiner Vision relativ viele Yards im Prinzip nach dem Catch machen kann.
Ich bin gespannt, weil ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ihn ein bisschen mehr noch einsetzen. Hoffen wir es. So, da haben wir jetzt quasi über alle gesprochen. Marco, ich überfalle dich jetzt gerade so ein bisschen, weil du kannst ja jetzt drüber nachdenken. Weil, Tobi, du darfst mit deinem Spieler des Spiels anfangen.
Also ich hätte die Auswahl zwischen eigentlich dreien. Also Kamu Grugier-Hill, wenn man auf Defense steht. Miles Gaskin, wenn man feiern will, dass er quasi von, wie nennen mich oder das immer, Roster-Borderliner jetzt zu unserem Nummer 1 Rusher geworden ist und das auch gegen Jacksonville gezeigt hat. Aber ich denke, in diesem Spiel mit Rushing-Touchdown, designten Runs, einer Reception seines eigenen Passes, 18 von 20 Passversuchen, führt an dem Meister der Hawaii-Hemden keinen Weg vorbei. Wer das Interview von Ryan Fitzpatrick nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was ich meine. Super geil. Lila Hawaii-Hemd, offen, dass die Brusthaare raushängen. Dazu gab es einen Kommentar und zu seiner Frau gab es live on air dann auch noch einen Kommentar. Bring die Kinder ins Bett, könnte spät werden. Ja, genau.
Sorry,
Lady. Ich finde den Typen so geil. Also für mich ganz klar Spieler des Spiels.
So, Marco, jetzt weißt du, was für Vorurteile der Spieler des Spiels. Wer war für dich bei den Dolphins der Spieler des Spiels?
Ja, ganz klar auch Fitzpatrick, wie ich schon gesagt habe. Er hat keinen Druck bekommen und total abgeliefert. Wie Tobi gesagt hat, 18 für 20. Ein ESPN Quarterback Rating von fast 100, also fast perfekt. Im Prinzip geht gar nicht viel mehr. Und wer sich selber anwerfen kann und dann das für 0 Yards, ich finde, das gehört belohnt. Also Fitzpatrick ist mein Spieler des Spiels.
Verständlicherweise. Es ist einfach, der wird halt auch einfach nur immer cooler, ne? Es ist halt.
Ja, der hat Swag.
Wenn er einfach nochmal ein bisschen jünger werden würde.
Benjamin Button für Arme.
Können wir den noch 10 Jahre halten und können Tour wegtraden?
Nehme ihn euch nicht. Als Quarterback-Trainer auf jeden Fall, der Typ sollte in der Franchise bleiben.
Ich glaube, das hat man in einem Facebook-Chat diese Woche. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Ryan Fitzpatrick ein Interview gegeben, letzte Offseason, glaube ich, letzte Saison, wo es darum ging, dass er sich, glaube ich, vom Football, wenn er aktiv aufhört, erstmal eine Pause gönnt und eigentlich auch gar keine Lust hat, nachher ins Coaching oder so einzusteigen. Ich meine, es war Ryan Fitzpatrick. Ich habe es jetzt auch nicht mehr wieder rausgesucht, weil ich einfach ab und zu auch was anderes zu tun habe, als mich mit Football auseinanderzusetzen. Leider. Ich darf das leider nicht hauptberuflich machen. Aber ich glaube, es war Ryan Fitzpatrick. Deswegen, ich fände es auch cool, aber ich bin da halt dann, dadurch, dass ich das im Hinterkopf habe und meine, dass er das war, noch nicht so euphorisch. Aber Natürlich, das, was er jetzt an Tour weitergeben kann, und er lobt Tour ja auch. Und gut, ich weiß nicht, ob er es macht einfach nur so oder ob es halt wirklich das ist, was dahinter steckt. Aber ja, ich meine, ein allgemeines Thema in der NFL. Ich meine, gut, mein Spieler des Spiels ist auch Ryan Fitzpatrick. Ich meine, der führt kein Weg dran vorbei. Ich finde gut, dass Xavier Howard zumindest schon mal wieder einen Pick geholt hat. Das war schon mal sehr schön. Aber an Fitzy führt natürlich kein Weg dran vorbei. Aber was sich halt anguckt, ist, die Completion Percentages immer höher werden. Ja, dann ist das halt, wenn einer sagt, ja, der ist so genau, dann, ja, wie genau ist das dann? Ja, von wie viel, von was können wir da nachher von erwarten? Aber das wird Zukunftsmusik sein bei den Miami Dolphins mit Tua Tagovailoa. So, und jetzt haben wir eine schöne Stunde schon mal rum. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt mal in die zweite Halbzeit und dann in die Preview zum Spiel gegen die Seattle Seahawks. Und bei den Seattle Seahawks, na, das ist ja das, was ich, wenn ich was von den Seattle Seahawks sehe, von verschiedensten Leuten, ist das unter dem Hashtag Let Russ Cook. Ja? Marco, was hat es mit diesem durchaus irgendwie witzigen Spruch, Hashtag, wie man es nennen möchte, auf sich? Und kocht der Russell Wilson wirklich oder was passiert da gerade?
Also Russell wird jetzt mittlerweile kochen gelassen. Es fing halt damit an, dass man jetzt seit, weiß wie lange in der Liga ist, auf jeden Fall seit knapp 10 Jahren, hat man jetzt einen der über die Jahre gesehen besten Quarterbacks der Liga. Und man hat im Prinzip vorher ein One-First-Team. Man hat ist auf First Down und auf Second Down teilweise häufiger gelaufen als zu passen, was einen immer weiter in lange Third Downs gebracht hat und dadurch in regelmäßige Three-and-Outs. Und erst in der letzten Halbzeit, wenn man fast schon aussichtslos hinten lag mit 1, 2, 3 Touchdowns, dann wurde Russell Wilson immer erst der Ball gegeben. Und diese Off-Season, wo, im Prinzip wurde dieser Hashtag Let Russ Cook immer größer. Man sagt, dass Russell Wilson selber intern ein bisschen randaliert hat, dass er mehr den Ball kriegen soll. Und aktuell sind wir mit den Seahawks das eins der passlastigsten Teams der Liga, sogar auf Platz 2 mit etwa um die 60%. Ich glaube, nur die Chiefs, die passen noch mehr auf First Down. Und das ja, resultiert in einer der effektivsten Offenses aktuell. Und ja, die Schreie in Seattle, dass Wilson endlich mal ein MVP-Vote kriegen sollte, die werden aktuell deshalb immer lauter.
Ja, das ist halt, ja, ja, der hat halt noch nie in seinem Leben ein MVP-Vote gekriegt. Das ist halt, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Das ist fucking Wilson. So, der hat halt schon so viele geile Sachen gemacht, aber irgendwie war halt, ja, ich weiß es auch nicht, woran hat es gelegen, fragt man sich
woran
da
hat immer, es ne? gelegen? Woran hat es gelegen? Ich würde sagen, wenn man jetzt über die letzten 5 Jahre den MVP verteilen würde, dann hätte er super Chancen, aber es war halt immer einer, der noch spektakulärer war. Letztes Jahr, Lamar Jackson, was war jetzt, ich würde sagen, nicht besser, aber einfach super spektakulär und sowas hat man halt noch nie wirklich gesehen, was er gemacht hat. Davor das Jahr Mahomes, wie er auftritt. Das war halt immer einer, der sich noch mehr in den Fokus gerückt hat und ja, dann hat er halt das Nachsehen.
Okay, also Seahawks, jetzt werfe ich hier alles durcheinander, die Seahawks haben tatsächlich angefangen, Russell Wilson den Ball werfen zu lassen. Und auf einmal stehen die Burschen 3-0. Ich meine, gut, dass sie 3-0 stehen, ist jetzt nicht die große Überraschung. Ich meine, sie waren ja, ich meine, egal wie das Playcalling nachher ausgesehen hat oder ausgesehen hätte, wären sie halt immer noch ein Favorit für die Playoffs gewesen. Aber sie mausern sich halt langsam wirklich zu dem Super Bowl-Kandidaten in der NFC, würde ich behaupten, oder? Ich meine, es war ja vor der Saison, waren ja die Saints da ganz, ganz groß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber inzwischen sind, glaube ich, das heißeste Team der NFC sind die Seattle Seahawks, oder?
Meiner Meinung nach schon. Die Defense, kann man so sagen, die wurde vor der Saison relativ hochgelobt durch die Neuzugänge in der Secondary. Aber Defense ist aktuell Schrott. Aber diese Offense, die im Prinzip an Effizienz im Prinzip aktuell kaum übertroffen werden kann. Mahomes mit den Chiefs ist dann auch zu nennen, die effizienter sind, aber wirklich die Offense, die trägt die Defense wirklich immer, weil wenn man gegen Seattle gewinnen will, muss man wahrscheinlich über 30 Punkte machen. Und das ist, ja, am Ende outscored Wilson die Leute dann am Ende doch meistens.
Okay, also Russell Wilson haben wir damit schon mal so ein kleines Häkchen hintergemacht. So, jetzt ist ja natürlich, wenn ich höre, Passgame und passlastig, da gehört ja eigentlich für mich eine stabile O-Line zu. Wie sieht's bei der O-Line der Seattle Seahawks aus? Ich meine, das war in den letztes Jahr habe ich nicht so viel über sie gehört, aber davor war das ja immer so, wo man gesagt hat, okay, ob ich da jetzt einen U-Bahn-Drehkreuz hinstelle oder einen O-Liner der Seattle Seahawks oder einen der Miami Dolphins, das ist ja ungefähr, das hat den gleichen Effekt. Ja, da gibt's ein bisschen Druck, aber eigentlich ist das so zum Durchlaufen. Wie ist das inzwischen mit der O-Line der Seattle Seahawks?
Nicht vor der letzten Saison, vor der Saison davor haben wir Tom Cable entlassen. Der ist dann, glaube ich, zu den Raiders gegangen und hat doch die O-Line zerstört. Im Prinzip, der hat jahrelang, egal welche Picks man verwendet hat, wen man geholt hat, hat er immer eine der schlechtesten O-Lines der Liga geschaffen. Mit dem neuen O-Line-Coach hatte man dann vorletzte Saison sogar eine wirklich solide O-Line, die war ganz vernünftig. Letztes Jahr gab es dann einen sehr, sehr starken Rückschritt, wo es dann wieder Richtung Drehkreuz ging. Und diese Saison haben wir ein relativ junge, neue Leute dabei. Postig, der Center, der vor ein paar Jahren Second-Round-Pick war, der war immer verletzt. Der ist jetzt zum ersten Mal Starter geworden. Der spielt auch Center eine vernünftige Rolle. Und unser Rookie Damian Lewis auf Right Guard ebenfalls. Der ist einer der besten, was PFF-Grades angeht, einer der besten One-Blocker der Liga. In der Pass-Protection hat er noch ein paar Mankos. Aber allgemein ist die O-Line wirklich leicht unterdurchschnittlich. Ich glaube, PFF hat die ungefähr auf 19. Und das ist ungefähr genau das, was im Prinzip man braucht, um ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen. Was ich noch erstaunlich fand, in gewonnenen Pass-Block-Snaps, ich glaube, das ist, wenn die O-Line mehr als 2,5 oder 3,5 Sekunden hält, sind wir aktuell sogar auf Rang 5 und 66% dieser Pass-Block-Snaps die Pass-Block-Win-Rate ist bei ungefähr 66%, das ist enorm erstaunlich. Also die O-Line hat sich wirklich stark verbessert, was auch ein Teil dazu beiträgt, dass Wilson eben wirklich teilweise mehrere Sekunden in der Pocket hat und tiefe Bälle rauswerfen kann. Zum Beispiel gegen die Patriots war so erstaunlich, hat eine riesenlange Bombe unten rechts geworfen. Metcalf hat eine Innenraute erst gelaufen, ist dann nach außen gezogen, hat dann Gilmore vernascht. Und dort brauchte Wilson wirklich ein paar Sekunden, bis die Route sich entwickelt hat. Und ja, die etwas stärkere O-Line gibt ihm im Prinzip noch mehr Möglichkeiten, um vor allem das tiefe Passspiel aufzuziehen.
Na gut, das hört sich schon mal nicht so gut an für die Dolphins. Das ist das. So, jetzt haben die, hast du schon Metcalf angesprochen und auch damit die Wide Receiver. So, da wollte ich jetzt hin. Die Wide Receiver und tatsächlich die Tight Ends. Ich meine, Will Disley letzte Saison, das war ja schon mal starker Einstieg, der war ja dann aber schwer verletzt. Wie ist der so drauf und was macht tatsächlich, machen die Wide Receiver? Weil ich meine, DK Metcalf kennen wir irgendwie alle, ja, aufgrund seiner geilen Show und seiner geilen Muskel und ich gehe halt mal eben oberkörperfrei zu meinem neuen Head Coach.
Ich bin zum Glück in die Endzone zu laufen, ist auch sein Ding.
Ja. da hat er noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ja, wie sind so die Wide Receiver drauf?
Die Wide Receiver sind vor allem, eine Sache fällt einem dazu ein, die sind ziemlich schnell. Metcalf, Lockett sind unheimliche Speedster, die beide sehr viel vertikal und tief gehen. Lockett vor allem viel im Slot. Der wird ähnlich im Prinzip ein bisschen so eingesetzt, so wie man es auch mit Grant machen könnte. Der ist vor dem Snap viel in Motion, um Wilson unter anderem auch zu zeigen, ob Man oder Zone Coverage herrscht, bekommt auch teilweise den Ball als Runner und läuft vor allem unheimlich viele gute Quarting Routes. David Moore ist dann der die dritte bzw. zweite Outside Receiver, der oder Freddie Swain, das ist ein Rookie, die teilen sich die Snaps auf außen. Aber eigentlich geht im Pass-Game sehr viel über Metcalf und Lockett. Ich glaube, Lockett hatte jetzt auch im letzten Spiel ein paar Touchdowns. Wie viele waren das nochmal?
3.
Genau, 3 Touchdowns. Also der und Wilson. Wilson hat auch gesagt, dass die eine super Connection haben. Die sind auch privat befreundet, haben privat immer viel trainiert. Also die haben wirklich eine super Connection seit Jahren. Wenn es drauf ankommt, ist Lockett im Prinzip so das Target von ihm. Ja.
Ja, das dann müssen wir doch vielleicht hoffen, dass Byron doch kann. Ja. Schauen wir einfach mal. Gut, jetzt haben wir, ich glaube, die Offense soweit erstmal abgehakt der Seattle Seahawks, ja? Oder möchtest du noch irgendwie was über die Running Backs haben wir gar nicht gesprochen? Ich meine, dadurch, dass sie jetzt nur noch Werf brauchen, über die Running Backs eigentlich gar nicht mehr sprechen. Ich meine, ja gut, Chris Carson ist der hauptsächliche Runner, glaube ich, oder?
Genau, Chris Carson, dem wurde von den Cowboys im letzten Spiel, man hat versucht, das Bein von ihm abzureißen, hat nicht ganz geklappt. Es war erst der Verdacht, dass irgendwas am Knie ist. Jetzt ist ja alles positiv erstmal, er wird jetzt ungefähr 1 bis 2 Wochen ausfallen und sehr wahrscheinlich von Travis Homer und Carlos Hyde im Committee ersetzt. Ja. Die aber, man muss sagen, Passblocking bei uns ist relativ schwach, und das Laufspiel ist auch nicht besonders effektiv. Letztendlich hat man davon auch, so wie es die letzten Jahre auch schon war, man hat auch ein bisschen Abstand genommen, unheimlich viel zu laufen, was uns auch besonders geholfen hat. Also das sind die beiden und da muss man mal schauen, was gemacht wird. Hier ist vor allem auffällig, dass die Running Backs auch im Passspiel relativ viel eingesetzt werden. Carson hat, ich glaube, im ersten Spiel, er hat schon 2 oder 3 Receiving Touchdowns gefangen und auch nicht nur die typischen Screens, er ist zum Beispiel eine Wheel Route gelaufen und hat vertikal was gefangen. Also die Running Backs werden auch mittlerweile effektiv im Passspiel eingesetzt. Zu den Tight Ends haben wir noch nichts gesagt. Hier, ja, Olsen, der alte Mann, der hat eigentlich 6 Verletzungen verschuldet, aber letztendlich macht er sonst seine Sache gut. Gerade gegen die Cowboys ein unheimlich wichtiges Force Down gefangen. Und er, Hollister und Disley, die wechseln sich im Prinzip ab. Dort gibt es keinen wirklichen Tight End. Man weiß gar nicht, wer fängt überhaupt einen Tight End den Ball oder wer. Und ja, besonders in Play-Action-Sets sind die wirklich aktiv. Aber das meiste des Passspiels geht dann doch über die Receiver.
Okay, dann haben wir erstmal die Offense so ein bisschen erklärt, aber die Frage ist natürlich, müssen wir über die Defense sprechen, weil ich meine, es ist doch eh nur Russell Wilson auf dem Platz. Ich meine, wenn ich jetzt höre, die Defense der Seattle Seahawks, dann habe ich, Jadeveon Clowney im Kopf, was nichts geworden ist. Dann habe ich aber dafür Jamal Adams und der zwar kein Edge-Defender ist, aber irgendwie, würde ich sagen, die Secondary kommt mir zumindest so ein bisschen gefährlich vor. Aber die Frage ist, was bringt dir die beste Secondary, wenn du vorne keinen Druck bekommst?
Genau. Also ist ja auch so eine schöne beliebte Diskussion, Pass-Rush oder Coverage, was ist wichtiger? Ich bin der Meinung, Coverage ist wichtiger und dass man den Pass-Rush im Prinzip über Team viel kreieren kann, aber man muss sagen, wenn der Pass-Rush, so wie wir ihn jetzt haben, auf, ich glaube, 31 von 32 gerankt ist, wenn der Quarterback wirklich Ewigkeiten Zeit hat, dann bringt er auch eine eigentlich auf dem Papier gute Secondary nicht. Ja, die Dix, Adams, Griffin, Dunbar waren eigentlich alles ordentliche Spieler, die aber bisher relativ schwach sind. Auch Adams wurde in Coverage ordentlich verbrannt einige Male. Dunbar ist jetzt verletzt. Ob er wirklich spielen kann, ist fraglich. Wahrscheinlich fällt er ungefähr 2 Wochen aus. Und der einzige wirklich richtig schlechte Spieler in der Secondary ist Trey Flowers, der auch von den Cowboys, ich glaube, ständig angeworfen wurde und verbrannt wurde. Ja, auf jeden Fall, wenn der Pass Rush irgendwie halbwegs Qualität hätte, wenn er nur im unteren Mittelfeld wäre, ich glaube, dann könnte das eine richtig gute, könnte das eine ordentliche Defense werden. Aber wenn wirklich gar kein Druck ausgeübt wird, dann helfen auch eigentlich gut spielende Secondary nicht.
Ja, dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir von den Seahawks so zumindest mal ein bisschen was gelernt. Jetzt ist natürlich die Frage so, okay, wir spielen jetzt gegen die Seahawks. Wie, also, ich meine, ich kann es mir fast denken, aber wie versuchen die Seattle Seahawks die Miami Dolphins in Miami zu schlagen? Marco?
Ja, die geben Wilson den Ball und schauen mal, was er macht. Nein, wirklich, die Seahawks sind das komplette Gegenteil von den letzten Jahren. Es geht rein über die Offense. Ich glaube, Pete Carroll hat mittlerweile erkannt, dass seine Defense vielleicht nicht mehr eine Elite-Defense ist, die das Laufspiel trägt. Deswegen ja, wird Wilson den Ball kriegen, wird wieder 4 Touchdowns werfen und ja, im Prinzip über die Secondary der Dolphins hinwegfegen. Und ja, am Ende ist es die Aufgabe der Defense, die Dolphins ein paar Mal zu stoppen und möglichst ja, einmal mehr zu stoppen, als dass Wilson stoppt wird.
Hm. Ich bin gespannt. Also, ich meine, ich habe mir jetzt eure Defense hier mal angeguckt. Tobi, ich nenne dich den ersten.
Du musst dich ja beschäftigen.
Was machst du da die ganze Zeit? Jetzt darf er einmal 5 Minuten nicht reden. Ihr hört das nachher nicht im Podcast, ne? Aber was ich die ganze Zeit höre, Tobi, tippst du auf der Tastatur? Ich weiß gar nicht, was. Das klingt dann so nach Flaschen, die also verschiedenen Flaschen, die auf und zu gemacht werden.
Das war auch nur, um es nicht rauszuschneiden.
Genau so, das schneide ich nämlich jetzt nicht raus. So, aber den Rest. Ja. Ihr habt tatsächlich, ich wusste gar nicht mehr, wo er hingegangen ist, aber der gute Ben Curven, den habt ihr tatsächlich letztes Jahr
gedraftet.
Ich wusste gar nicht mehr, dass er bei euch ist. Weil wie ist der so? Spielt der überhaupt? Ich sehe gerade so, dass er eigentlich gar nicht spielt.
Ist eigentlich nur ein reiner Special-Teamer.
Ah, okay. Ich fand ihn nämlich im College ganz geil. Ich habe mir einfach mal 2, 3 Spiele der Huskies wegen ihm angeguckt. Und da hat er einfach 10 Millionen Tackles in 3 Spielen gemacht. Und ich dachte so, oh mein Gott, was für ein geiler Typ. Aber und jetzt sehe ich so, okay, nee, doch nicht so geil. Aber
gut. Ja, genau, haben letztes Jahr 2 Linebacker gedraftet in mittleren Runden, Cody Barton und auch hier Ben Burkhurven. Cody Barton hat dann am Ende, nachdem Michael Campbell verletzt war, einige Snaps auf Sam gespielt. Aber keiner von den beiden hat anscheinend wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen, weshalb dieses Jahr in der ersten Runde dann Jordan Brook gedraftet wurde. Also Burkhurven ist wirklich, ich glaube, größtenteils spielt er den Special Teams und kriegt kaum beziehungsweise gar keine Defense-Snaps.
Ja. So. Und bevor wir jetzt Percussion-Tobi wieder zu Wort kommen lassen, gibt es eine Nachricht aus dem RAN-Universum. Ich weiß, warum sage ich das denn jetzt? Ich meine, ihr wisst es eh schon, wenn ihr das hier hört, aber am Sonntag, stimmt, Freitag geht die, am Sonntag könnt ihr das
Spiel
Miami Dolphins zu Hause gegen die Seattle Seahawks auf RAN gucken. Weil es ist ausgewählt worden als Spiel, weil ja Steelers Titans nicht stattfindet.
Okay. Und was natürlich auch für die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts von Interesse ist, hier ein kleiner Aufruf an unseren ehemaligen Gast Roman Motzkus. Denk dran, Heimspiel Miami, du hattest uns was versprochen. Hol die Statistiken raus! Er hat es uns versprochen.
Schau mal, ich bin gespannt. Ah, gut.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Jetzt setzt ihr nicht so unter Druck.
Darf er kommentieren?
Ich habe jetzt auch nur gerade gelesen, dass das Spiel übertragen wird.
Das hat auch Auswirkungen für RAN NFL auf Pro7 Max. Und der Header ist, statt Steelers at Titans zeigen wir Seahawks
at Dolphins. Ja, es wird auf Pro7 Max gezeigt.
Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es auf Pro7 Max auch gezeigt wird. Nice. Whoop, whoop. I love it. So, gut. Dazu. Wir waren stehen geblieben bei, wie können die oder was werden die Seattle Seahawks machen? Und das ist, wir geben Russell Wilson den Ball und dann wird alles gut. Ich meine, hey, wenn ich das könnte als Head Coach, ja, vielleicht fällt mir halt so ein Head Coach ein, der das vielleicht nicht so machen würde. Ja, der würde vielleicht sagen, Russell, du kannst zwar auch tief werfen, versuch aber mal erstmal.
Ja, du musst dazu auch sagen, er weiß ja, dass die anderen Coaches das wissen. Und gerade weil er weiß, dass die anderen das wissen, denkt er sich, ah, ich bin so ein Quarterback-Flüsterer und so ein Offensive-Minded-Guru. Ich mach's jetzt ganz anders. Ja, natürlich.
Ja, oder so ein Draw bei 4 und 11 ist da auch immer eine gute Idee.
Also das dürfen sich die Jungs von der Gangrene tatsächlich nicht anhören. Drehen die ja völlig durch hier.
Ich schwöre es. Ich schwöre es. Wenn Adam Gase die ganze Saison Trainer ist bei den New York Jets, wünsche ich mir zu Weihnachten, dass er ein Jahr noch...
Damit er den nächsten Quarterback verwursten kann, oder was?
Lassen wir das. Weiter geht's im Geschäft. Tobi, du bist jetzt auf einmal viel lauter als vorher. Ich weiß gar nicht, ob du die ganze Zeit am Schreien bist. Aber du hast ja jetzt die ganze Zeit versucht, so perkussionsmäßig so ein bisschen Percussion hier mit reinzubringen. Was glaubst du denn, was die...
Sie werden sich angucken, welchen der beiden Elite-Wide-Receiver Xavier Howard covert. Das wird wahrscheinlich DK Metcalf sein. Und werden mit Russell Wilson das ganze Spiel lang, da ich nicht davon ausgehe, dass Byron Jones spielen wird, nur Igbinoghini testen und mein Fantasy-Team mit Tyler Lockett in ungeahnte Höhen treiben. Das befürchte ich.
Das glaube ich nicht.
Für einen guten Zweck.
Tobi, um was wetten wir? Ich glaube, können wir machen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Noah Igbinoghini gegen DK Metcalf spielen wird.
Ja, aber das ist ja schon allein aus der körperlichen Blickrichtung eine Totgeburt. Der hat ja viel zu viel Power für Igbinoghini. Das sehe ich als nicht passendes Matchup an. Aber wir haben ja einen Dritten da. Vielleicht hat er seine eigene Meinung
dazu. Ach Quatsch.
Wir werden uns eh nicht einig.
Okay, Marco.
Du wirst so ein Mittelding.
Großartig. Ich
schon, dass
sehr gut.
Ich glaube auf jeden Fall, dass Metcalf viel von Howard beaufsichtigt wird und Lockett ist halt so, der spielt halt überall. Der spielt halt auch vor allem viel im Slot und ich weiß gar nicht, wer da irgendwie, ich glaube, im Slot war relativ häufig Perry und ich glaube, dass das eine Sache ist, wo auch Lockett relativ viel attackieren soll und Metcalf über außen. Ich glaube, dass er und Howard sich ähnlich wie Gilmore und Metcalf, dass die beiden sich ein intensives Duell liefern werden.
Ja, nee, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus.
Okay, da habe ich nichts gesagt.
Ja,
ist okay. Kriegen wir hin. Ja, okay. Tobi, aber ich habe dich unterbrochen. Darfst weiterreden. Also, was glaubst du, was die
versuchen?
Seattle Seahawks.
Ich war eigentlich fertig. Sie werden versuchen, die Dolphins auszupunkten und hoffen, dass Ryan Fitzpatrick keinen allzu guten Tag hat, weil also die Defense der Seahawks, sie sieht schon nicht gut aus. Das Positive daran ist, sie haben halt vorne Russell Wilson, der die Punkte macht, aber wer, ich weiß gar nicht, in 3 Spielen 111 oder sowas, 111 Punkte kassiert, irgendwann geht das dann halt nicht mehr. Oder haben sie 111 gemacht? Naja, es sind auch immer noch knapp 30
sie
pro Spiel.
Sie haben 111 gemacht, haben 86 kassiert. Also zum Vergleich, wir haben 70 gemacht und 65 kassiert.
Das geht halt auch nur gut, weil die Offense so überragend ist. Ja. Und wenn es den Dolphins gelingt, da Russell Wilson vielleicht in irgendwelche Bahnen zu kontrollieren, in denen er nicht so herausragende Zahlen abliefert, sondern vielleicht in Anführungszeichen nur 300 Yards und 3 Touchdowns wirft, dann muss halt Fitzpatrick sehen, dass er ähnliche Zahlen mit auf den Platz bringt.
Wobei das heißt, gegen die Cowboys war ja für ihn auch schon ein relativ, jetzt nicht für die Touchdowns, aber relativ schwaches Spiel, hat relativ viele Incompletions. In den ersten beiden Spielen hatte er ungefähr genauso viele Touchdowns wie Incompletions. Ich glaube nur 2 mehr. Und jetzt hat er sogar 13 Mal seinen eigenen Mann nicht getroffen. Hätte aber eigentlich Touchdowns haben müssen. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es wirklich ein relativ hohes Spiel wird, wo ja um die 60 Punkte oder wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte fallen werden.
Ich meine, übertroffen werden die Seahawks momentan tatsächlich nur noch von den Green Bay Packers mit 122 Punkten. Die haben aber auch 85 kassiert. Also die schweben so in den gleichen Sphären, sag ich mal. Ja, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Seahawks können und was die Seahawks versuchen werden. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Dolphins? Tobi, was glaubst du, machen die Dolphins, um dieses Spiel zu gewinnen? Und was passiert, wenn Ryan Fitzpatrick in der ersten Halbzeit 3 Interceptions wirft?
Naja, sie werden
erstmal die Frage, was machen die Dolphins?
Sie werden auf jeden Fall versuchen, über den Pass und über ihre breit aufgestellte Receiver-Front die Defense und die Secondary der Seahawks zu attackieren und mal zu gucken, was da so geht, weil allzu schlecht sind Devante Parker und gerade auch Mike Gesicki ja auch nicht, und wenn du die in die richtigen Matchups bringst, dann kannst du die Defense der Seahawks schon verwunden.
Auf jeden Fall.
Okay. Aber Marco, wie doll müssten wir die Seahawks denn verwunden, damit wir wirklich den Seahawk, da müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, ob du da mehr weißt, ja? Das ist bei uns, bei Micho, Tobi und mir so ein Mysterium, was sich dahinter verbirgt. Aber ich sag mal so, was müssen wir den Seahawks tatsächlich an Schmerzen zufügen, dass wir den Seahawk erlegen können?
Ich würde tippen, 40 Punkte müsste man grob hinlegen, aber man muss vor allem, also unser passabler Cornerback, Outside-Cornerback ist aktuell Shaquille Griffin, der letztes Jahr eine echt super Saison hatte. Der spielt ja auf seiner rechten Seite im Prinzip so seine Insel, so wie früher Sherman. Ist er dort. Und auf der anderen Seite ist Trey Flowers, der wirklich letztes Jahr schon total schlecht war und jetzt letztes Spiel, also für Dunbar rein musste, auch katastrophal war. Ich denke, dass gerade viel über die linke Seite, dass man ihn viel attackieren muss, dass Williams oder Parker relativ viel auf seine Seite kommen und ihn attackieren. Und ja, also ich würde sagen, die Seahawks, umso schlechter der Pass-Rush ist, die in der Laufverteilung sind aktuell eins bzw. sogar das beste Team. Also man sollte wirklich frühzeitig Gaskin eher wenig laufen lassen und wirklich versuchen, sehr viel zu passen und die Außen zu attackieren. Adams, ob man ihn schont oder ob er spielen kann, steht noch nicht fest. Vielleicht wird er auch geschont, und wenn er nicht spielt, dann fehlt auf jeden Fall der beste Pass-Rusher und auch wahrscheinlich der beste Spieler der Secondary. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Parker einige Male relativ die Secondary der Seahawks relativ tief schlagen kann.
Okay, also das wird eigentlich ein Spiel, wir können uns freuen, es geht einfach nur mitten auf die Fresse.
Genau.
Okay. Okay. Wird es, okay, so, jetzt sagen wir mal so, die Dolphins gewinnen den Cointoss und gehen mit 7-0 in Führung, und danach wirft Russell Wilson Pick 6. So, kann ja passieren, hat er gegen New England auch gemacht. So, dann, ich meine, gut, dann haben wir es immer noch wahrscheinlich das erste Viertel, aber ist dann für uns die Möglichkeit, mit unserem Pass Rush ähnlich durchzukommen wie gegen die Jacksonville Jaguars, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch so groß, dass wir da durchkommen, oder ist die Wahrscheinlichkeit eher gering?
Das ist schwer zu sagen, dass die O-Line, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie besser oder schlechter ist als die der Jaguars, aber der große Unterschied ist eben Russell Wilson, der sich dann eben auch die Zeit erkaufen kann, der Plays verlängern kann. Gerade auch die letzten Jahre hat er eben gezeigt, als die O-Line auf 31 oder 30 gerankt war, dass er immer noch sich die Zeit kaufen kann. Aber wenn, und dass er auch besonders effektiv eben war, wenn wenn man hinten liegt, wenn er viel passen musste. Also ich glaube, unabhängig vom Spielstand sind die Seahawks aktuell im Prinzip welche, die viel passen und auch viel passen wollen. Ich glaube, dass der Pass-Rush natürlich, wenn sie wissen, dass der, dass die Seahawks passen müssen, dass er ein bisschen effektiver sein kann, aber dass das keinen riesen Unterschied ausmachen würde.
Okay. Wir haben vorhin über Andrew Van Ginkel gesprochen. Wäre es ein Spiel, wo man quasi, da du hast gerade gesagt, dass sich Russell Wilson ja viel Zeit kaufen kann.
Ja.
Wäre es ein Spiel, wo man vielleicht ein paar mehr Snaps an Andrew Van Ginkel gibt, nur um genau da unter anderem darauf aufzupassen, dass eben entweder aus dem Backfield einer der Running Backs nicht durchbricht oder beziehungsweise eine kurze Route läuft und den Ball bekommt. Und eben dann auf Russell Wilson aufzupassen. Wäre das eine Möglichkeit? Oder haben wir da vielleicht einen anderen Spieler, der genau das darauf aufpasst, dass eben Russell Wilson nicht diese Freiheiten bekommt, die er sich selber kaufen kann? Oder haben wir da keine Möglichkeit?
Möglichkeiten gibt es immer. Ob Andrew Van Ginkel oder Baker oder Kamu Grugier-Hill sind ja alles relativ athletische Leute, die gut als Spy fungieren können, um Wilson im Prinzip auf ihn aufzupassen. Aber letztendlich so eine Art, wenn man einen Spy setzt, dann nimmt man ja einen Spieler aus der Coverage raus und ja, das ist im Prinzip auch, muss man relativ genau überlegen. Das kann Vorteil sein, kann Nachteil sein, aber letztendlich, wenn man einen aus der Coverage rausnimmt, sind Lockett und Metcalf relativ schnell frei und schlagen ein. Im Prinzip würde ich tippen, dass die Dolphins versuchen sollten, mit vier Leuten relativ möglichst versuchen sollten, damit Druck auszuüben. Da wäre halt, das fände ich, wäre wichtig und dann vor allem auch relativ wenig Man und eher Zone spielen sollten, weil gerade dadurch, wenn die Metcalf und Lockett tiefe Routen laufen in der Man-Coverage und die halt gedeckt sind, gerade dann sind eben kommen die ganzen Quarterback-Scrambles von Wilson, wo er einfach durch die Mitte läuft und mal 20 Yards läuft. Im Prinzip, ja, es ist schwer, die Seahawks Offense und vor allem Wilson zu verteidigen. Immer, egal auf was man sich ausdenkt, um es zu verteidigen, irgendwie, dann greifen die meistens von der anderen Seite an.
Also sind die Seahawks unbesiegbar?
Das nicht, man muss einfach mehr Punkte machen als sie.
Es erinnert mich quasi, es gibt ja diese Videos oder halt diese Backpfeifen-Weltmeisterschaft. Mhm. Daran erinnert mich das gerade. Da gibt es so Videos, wo du schon nach der ersten Backpfeife siehst, oha, der steht noch. Und irgendwie nach der dritten ist da nichts mehr. Und du musst halt einfach nur hart genug zuschlagen quasi. Also es ist quasi jetzt die Frage, kann Ryan Fitzpatrick den Zweck so weit aufdrehen, dass er Russell Wilson outscoren kann. Ja? Gut, also es ist quasi der hauptsächlich Key to Win ist, wir müssen besser durch die Luft sein als die Seahawks.
Genau.
Habe ich das richtig?
Ja.
Haben wir noch andere Keys to Win oder ist das quasi die einzige Möglichkeit, dieses Team aus Seattle zu besiegen?
Also ich glaube, die einzige Möglichkeit ist es wirklich, mehr Punkte zu machen als Wilson. Und das schafft man aktuell nur über die Luft. Und natürlich wirklich versuchen, Wilson einzudämmen mit einem Four-Man-Rush und einer Zone-Coverage, die wirklich versucht, im Prinzip alle Löcken zu stopfen und wirklich die Seahawks zwingt, viele kurze Pässe zu machen, dass die Seahawks nicht schnell scoren können. Im Prinzip, das sind so die wichtigsten Sachen. Und ich glaube vor allem, da die Seahawks eben so einen richtig schlechten Pass-Rush haben und dass Fitzpatrick wieder wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit haben wird und dass er wirklich auch ein super Spiel abliefern kann. Denn ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, wenn Fitzpatrick eine saubere Pocket hat und wirklich Zeit hat, dann ist er auch zu Höchstleistungen fähig und im Prinzip jetzt Sonntag gegen die Seahawks ist im Prinzip der perfekte Tag, um wieder Fitzmagic zu sehen, wo er ja ein paar hundert Yards rauswirft und auch ein paar Touchdowns.
Ja, hoffen wir es. Hoffen wir. Das ist geil. Also ist Establish the Run ist nicht so, sagst du.
Establish the Run ist meiner Meinung nach nie zielführend, ist immer kontraproduktiv, aber erst recht nicht gegen die wohl beste Laufverteidigung der Liga, die aber die gegen den Pass total grottig ist.
Da habe ich tatsächlich mal eine Frage zu. Und zwar ist ja dieses Establish the Run und so ein das Passspiel ist im Vergleich zum zum Laufspiel effektiver. Das kann man schon mal so festhalten, genau. Oder?
Ja.
So, okay. Wenn ich es, ist das Laufspiel die sicherere Variante im Vergleich zum Passspiel? Also, ich sag mal, nicht so Turnover-lastig oder wie man es beschreiben soll, oder macht das einen Unterschied? Weil, wenn ich dann sage, okay, ich kann den Gegner quasi über den Lauf besiegen, dann besiege ich ihn halt lieber über den Lauf als durch den Run. Also, ist das noch ein Thema? Also, das ist ja die Frage, die auf dem Raum steht. Und ich meine, es ist ja inzwischen, machen wir uns nichts vor, die Leute, die halt sagen, du gewinnst den Super Bowl oder alles, gewinnst du über den Lauf und über die Laufverteidigung. Ja, das war 1980 so. Aber das ist ja inzwischen eigentlich durch viele Zahlen, die ich selbst immer manchmal auch zu heterogen finde. Ja, das sage ich ja auch immer. Das ist das Einzige, wo ich immer mit Analytics noch so ein bisschen am Kämpfen bin. Aber die Zahlen weisen ja eindeutige Sachen auf. Ist das Laufspiel, wozu brauche ich das Laufspiel dann? Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Ich hatte gerade noch eine andere Frage im Kopf, die mir gerade aber nicht direkt einfällt. Aber was wäre denn ein effektives Laufspiel? Oder wann ist mein Laufspiel gut?
Das Laufspiel ist im Prinzip, ich würde sagen, gut, wenn es die Effektivität im Prinzip nicht des Drives nicht besonders runterzieht. Eigentlich kann man sagen, das Laufspiel, man braucht ein Laufspiel im Prinzip, um zu gewinnen, aber eigentlich sind Läufe nur auf ganz kurzen Downs an der Goal-Line wirklich effektiv. Sonst kann man eigentlich sagen, jeder Lauf jetzt außerhalb von diesen Situationen im Prinzip verringert deine Siegchancen am Ende. Und ein Argument ist, das Spiel ist auch größtenteils weniger risikoanfällig, also Turnover anfällig. Das war zum Beispiel auch letztes Jahr ein Grund, warum Pete Carroll meinte, wir laufen so viel, das gibt weniger Risiko. Aber Chris Carson hat in den ersten Spielen zum Beispiel, haben wir über das Laufspiel öfter den Ball verloren, als dass Wilson Interceptions geworfen hat. Und letztendlich kann man auch sagen, natürlich, dass das Laufspiel, man verliert weniger den Ball, aber letztendlich kommt es auch auf den Quarterback an. Wenn man einen Winston hat, Jameis Winston, dann ist es Passspiel natürlich viel, viel riskanter als das Laufspiel. Hat man jetzt aber zum Beispiel einen Wilson oder Rodgers, die eigentlich kaum Fehler machen, macht keinen großen Unterschied, ob man läuft oder passt.
Okay. Das ist ja schon mal doch, das war eigentlich genau das, was ich einfach auch mal so angesprochen haben wollte, wenn wir jetzt schon mal einen Kollegen da haben, der zumindest so ein bisschen mal mit den Zahlen umgehen kann. Warum? Tobi, schreibst du nebenbei deinen Bericht?
Ich schmeiß dich
heute vollkommen vor den Bus. Du bist die ganze Zeit am. Du merkst, wie laut ist deine Tastatur? Du bringst mich komplett aus dem Konzept. Warum frustrierst du mich so?
Wie so eine Schreibmaschine im Hintergrund.
Ja! Ich denke so. Hör auf, du schreibst jetzt nur eine kurze Nachricht. Nein, und es geht weiter. Ich mute ihn. Ich entmute ihn und es geht einfach weiter. Das hast du sonst nicht gemacht, Junge. Ja, hör auf. Hör auf, du kannst es gleich noch machen.
Ja, hast du doch jetzt schon.
Junge, also wenn ich wegen dir graue Haare kriege, dann ist was los, ja? Nein, hab ich. Hat er nicht gesagt. Aber gut. wow. Okay. Im Prinzip müssen wir nur mehr als 45 Punkte machen am Sonntag. Ist das die Marschroute, Tobi? Ich meine, Micho hat gesagt, kurz ein Tipp von Micho.
Ich glaube, die machen die im Leben 45 Punkte. Die Seattle Seahawks.
war?
Ja, bin ich. Bist du sicher? Weil wir das Spiel gewinnen. Weil wir die unter 35 halten. 32-27.
Okay, wie spielen wir denn, Tobi? Okay. Marco, du hast ja vorhin schon mal sowas angedeutet mit, du musst ganz schön viele Punkte machen.
Genau.
Ich hab's nicht, waren es 47, die du genannt hast? Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Gar nichts gesagt, aber mein Tipp wäre 38-25 für die Seahawks.
Ich weiß gar nicht. Ich habe meinen Zettel nicht hier. Was habe ich denn am Anfang der Saison getippt? Ich glaube,
gegen die Seahawks habe ich gesagt,
gewinnen wir, ne? Oder gegen die 49ers dann?
Ich habe gesagt, wir gewinnen gegen die 49ers und verlieren gegen die Seahawks, glaube ich. Also, richtig.
Ja, so, genau. Und ich habe gesagt, wir gewinnen gegen die 49ers, gegen die Seahawks und genau. Und deswegen gewinnen wir. So, jetzt lass mich mal kurz nachdenken.
Hui.
45-42. wenn das in Erfüllung geht, dann schmeiße ich eine Runde kleine Sinalco mit Strohhalm.
Sehr gut.
Ja. So. Wunderbar. Verrückt. Jetzt sind wir quasi jetzt am Ende des Teils angekommen. Wir haben euch das gesagt, dass wir am Sonntag auf RAN laufen. Tobi, gibt es sonst noch irgendwelche News?
Während
deiner Schreibarbeit?
Die jetzt die Dolphins betreffen.
Wunderbar. Das ist doch mal eine Aussage. Marco, möchtest du noch etwas loswerden?
Nein, ich muss nicht mehr loswerden.
Okay. Wunderbar. Dann ist die Folge nämlich jetzt noch nicht zu Ende. Deswegen werde ich jetzt noch nicht den Abgesang, weil ich werde gleich oder morgen nämlich noch, also wir haben Mittwoch, für alle, die es nicht wissen, Fantasy-Update, habe ich nämlich letzte Woche auch nicht geschafft, das Fantasy-Update rausbringen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bei dir, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne doch. Die
fast 2 Stunden. Du bist immer wieder sehr willkommen. Ich denke, in der Off-Season werden wir dich auch zu 1-2 Sendungen vielleicht einladen. Das haben wir diese Saison. Großes Entschuldigung einmal in die Runde an die Community. Wir haben ja gesagt, wir laden euch ein und haben gefragt, wer denn Lust hat. Und ja, das haben wir vielleicht so ein bisschen sträflich behandelt. Also tatsächlich haben wir in der Off-Season nicht so oft aufgenommen, wie wir eigentlich gewollt haben. Und deswegen ist das alles so ein bisschen unter den Tisch gelandet. Aber wir geloben Besserung. Ja, wir geloben Besserung und seht das jetzt als Ansatz an, dass wir auch in der Offseason wieder öfter mal versuchen, Gäste einzuladen, die dann ein bisschen was erzählen dürfen und auch können. Es hat mich sehr gefreut nochmal, Marco. Und dann würde ich sagen, danke dafür. Und jetzt ist noch nicht Schluss, sondern jetzt geht's ins Fantasy-Update. So, und damit sind wir jetzt beim Fantasy-Update und Alter, wir haben Donnerstagabend, also ich bin jetzt einen Tag später, als wir die Aufnahme von gerade hatten, auch wenn das jetzt nur wenige Sekunden waren, es sind tatsächlich mehr als 24 Stunden, ich war gerade laufen und ich war voll im Arsch, ich bin noch nie in meinem Leben so weit gelaufen, glaube ich. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht wieder ums Fantasy-Update. Ich analysiere 2 Spiele je aus einer Liga und liege vermutlich wieder 200 Meter daneben. Grundsätzlich als Info erstmal, wir haben Donnerstag und die Info ist schon raus, dass wir ja laufen bei RAN. Und das Spiel der Steelers gegen die Titans ist tatsächlich auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison gelegt. Das bedeutet für alle Leute da draußen, die einen Spieler der Steelers oder der Titans haben, Leute, nehmt den runter. Es gibt keine Punkte für diese Spiele. Also Fantasy ist noch krasser diese Saison, weil jetzt kommt auch noch sowas dazu. Es ist verrückt. Ich krieg graue Haare. Aber fange ich jetzt hier einfach mal an mit der Jason Taylor. Boah, Jason Taylor ist wirklich mein Lieblingsspieler bei den Dolphins, war all time. Aber das Problem mit Jonathan Taylor ist halt jetzt gerade immer aktuell. Es tut mir leid, ich werde diesen Fehler immer wieder machen. Ja, steinigt mich dafür oder stellt mich in München auf den Marktplatz, auf den Marienplatz und buht mich aus. Danach können wir auch gerne eine Apfelschorle oder eine kleine Sinalko mit Strohhalm trinken. Ich weiß nicht, ich habe das ja in der Aufnahme vorher schon gesagt. Kennt irgendwer von euch da draußen Sinalko? Könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Sinalko kennt. Aber jetzt kommen wir auch wirklich zum Spiel. Und zwar in der Jason Taylor Dynasty League spielen diese Woche die Perry Finns gegen die Miami Dolphins BW-Ableger Neufen. Geilster Teamname ever. I love it. In der Liga stehe ich übrigens 0-3 und habe, glaube ich, gegen Perry Finns, das sind nämlich das Team vom Christian Renner, habe ich, glaube ich, übelst auf den Sack gekriegt. Also richtig. Und das Team, ich nenne es jetzt Dolphins BW oder BW Dolphins vom Mirko Prerauer. Ja, Mirko, der ja auch das Catch Corona T-Shirt gewonnen hat, weil er einfach genau weiß, wie lange wir immer aufnehmen im Durchschnitt und damit das T-Shirt gewonnen hatte. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit übrigens, Mirko. Ich hoffe, es gefällt dir. So, aber fangen wir mit den Perry Finns an und da ja. Lamar Jackson auf Quarterback. Gut, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach eine riesige Bank. Gerade gegen Washington jetzt. Chase Young fällt aus. Uff. Ich glaube, der Druck ist nicht da. Ich weiß nicht, wie die den stoppen wollen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird ein Massaker. Mark Ingram auf Running Back. Ich gehe einfach durch, wer gerade aufgestellt ist. So wie jedes Mal. Ja, Mark Ingram. Ja, ist Mark Ingram jetzt nicht so der High Runner. David Montgomery ist ein solider Spieler. Ich mag ihn tatsächlich. Aber es gibt bessere, es gibt schlechtere. Er ist halt RB1 bei den Bears. Und dadurch, dass da jetzt der Quarterback getauscht hat, wird man sehen, wie die Rolle von David Montgomery jetzt aussehen wird. OBJ, ja, ein Klassiker, einfach eine solide Bank, ist jetzt etwas schwerer in die Saison gekommen, aber ich glaube, der wird noch weiter seine Punkte machen. Darius Slayton von den Giants, ja, das ist immer hopp oder top in meinen Augen. Mal spielt er richtig stark, dann gar nicht und dann hat er halt einen Quarterback, der Daniel Jones heißt. Ich mag Daniel Jones, ich hoffe, dass er vielleicht jetzt in den nächsten anderthalb Jahren nochmal einen Durchbruch schafft. Man weiß es aber nicht. Man weiß es nicht. Dann haben wir auf Tight End George Kittle. Ja, Kittle George war verletzt und ist jetzt aber, hat wieder mit trainiert. Ich bin gespannt, ob es reicht für das Sonntagabendspiel ist das. Gegen die Eagles. Ja, wenn er da spielen kann, dann ist das eine richtig krasse Bank. Und Foster Moreau, von den Las Vegas Raiders. Ja, da gucke ich gleich mal auf der Bank, ob da nicht noch was zu holen ist. Als Kicker Jason Sanders. Ja, Jason Derulo. Das ist eigentlich das Beste an Jason Derulo-Songs. Jason Derulo. Und danach kann man den Song eigentlich abstellen. Aber bei Jason Sanders, den brauchst du das ganze Spiel. Geiler Kicker. Ich meine, es ist ein Dolphin. Ja, er ist einfach ein richtig guter Kicker in meinen Augen. Und ich hoffe, dass er noch ein bisschen länger bei uns bleibt. Die Defense der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions, auch das kann gut gehen. Da kommt es natürlich dann auf Matthew Stafford an, der witzigerweise bei Mirko im Team ist. Saints, ja, kann man machen. So, jetzt gucke ich hier mal in die Liste hier rein. Auf die Bench, ja, Saquon Barkley und Tevin Coleman. Ja, Saquon Barkley habe ich auch in einer Liga. I feel you, Christian. So, Sony Michel, ja, das könnte natürlich, und Duke Johnson, die beide questionable sind. Da muss man wirklich Day-to-Day-Entscheidung, aber das wären natürlich noch Spieler für die Flex-Position, sag ich mal. Na? Auch Mike Williams von den Chargers ist momentan questionable. Oh, Alter, du hast aber auch ins Klo gegriffen hier. Courtland Sutton, Dallas Goedert, Blake Jarwin. Also gut, dass das man Dynasty ist. So, das und dann hast du die Dallas Defense, die gegen die Cleveland Browns spielt. Oder bin ich gespannt, welche Defense von denen am Ende mehr Punkte holt. Aber das ist ja schon mal ein geiles Team, ne? Wie gesagt, du hast hier noch so, ich weiß nicht, ob ich. Ach, du hast Duke Johnson nicht. Sorry, ist Duke Johnson nicht David Johnson. Das ist auch so ein Fehler, den ich öfter mache. Entschuldigung dafür. Ja. Und Antonio Gandy Golden. Ja, ist, glaube ich, ein Spieler für die Zukunft. Da wir Dynasty spielen. Kommen wir zum Mirko. Der steht, übrigens, die beiden stehen 2-1, ja? Zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Ich stehe in der Liga 0-3. Ja, in der anderen Liga stehe ich übrigens anders. Das sage ich euch gleich. Der Mirko hat momentan aufgestellt Matthew Stafford. Solide Bank halte ich für einen der besseren Quarterbacks in der Liga, aber ja, da kommt einfach noch nicht so der Output. Aber schauen wir mal. Kenyon Drake und Zeke Elliott, ja gut. Und dann kommen DK Metcalf und Devante Parker und Travis Kelce und James Robinson. Ich habe dieses ganze Team jetzt aufgezählt. Was ist das? Wieso hast du so ein Team, Mirko? Wieso hast du gemogelt? Ach, das ist ja. Also Christian, das ist eine Herausforderung. Ja? Ist kein Problem. Das ist eine Herausforderung, vor der du stehst jetzt am Wochenende. Und ja, also DK Metcalf. Wenn DK Metcalf nicht so viele Bälle droppen würde, 25% übrigens seiner Bälle hat er gedroppt, 4 von 20. Ne, 5. Doch, ne. 4 von, sind 20 oder 25%? Ich glaube, nee, 25 sind es dann, glaube ich. 25% habe ich im Kopf. Aber gut, Travis Kelce muss man nicht so sagen. Und James Robinson, das ist halt die Entdeckung der Saison, ne? Also, wer sich den geholt hat, da hat man wirklich gutes Investment getan. Mason Crosby, ja gut, müssen wir nicht drüber reden. Einer der Kicker dieser Liga. Und die Seahawks auf der Defense gegen Miami. Ich glaube, das wird. Ich meine, du kennst die Einschätzung, die wir gemacht haben zum Spiel. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. So, und dann gucke ich hier mal auf deine Bank. Kirk Cousins, den habe ich in einer anderen Liga. Und Carson Wentz. So, da hast du, auf der Bank hast du auf jeden Fall. Quarterback ist, aber Quarterback in der Fantasy ist halt immer so eine Frage. Dann hast du hier Philip Lindsay, Raheem Mostert, beide questionable, beziehungsweise sogar kurz vor out, würde ich glaube ich sagen. John Brown, KJ Hamler, T.Y. Hilton, Marvin Jones Jr. als Wide Receiver, das ist echt noch eine starke Bank, und Hunter Renfrow. Alter. Sag mal, Mirko, hast du Bock, das Team zu tauschen? So einfach mal so, hey, wir tauschen alle unsere Spieler? Wie wär's? Vielleicht? ich glaube, ich mag dein Team. Doch, Christian, tut mir leid. Ich glaube, du verlierst. Ich glaube, du verlierst. Ich glaube, du gehst 2-2. Weil ich glaube, das Team vom Mirko, das ist schon sexy. Doch, da gehe ich mit Mirko. Tut mir leid, ja. Der Ableger aus Neufen von den Dolphins geht 3-1. So. Habe ich mich jetzt entschieden. Kommen wir damit zum Spiel, das ich mir jetzt in der Dynasty League, der Don Shula Dynasty League, ausgesucht habe. Und da trifft Jason Taylor's Heritage. Ja, Christian Kulig, du hast es gehört. Das ist dein Team, ja. Jetzt kommst du dran. Gegen den Riesen-Lubu. Ja, der Riesen-Lubu Sascha Friedrich. So. Ich fange bei den Erben von Jason Taylor an. Der Name ist mir schon sympathisch. Damit hast du schon mal Bonuspunkte gesammelt hier. So, Josh Allen. Ja. Ich habe gesagt, übrigens, Josh Allen eskaliert und was tut er? Und also, das ist der limitierende Faktor bei den Bills. Ja, Alter, wenn das mein limitierender Faktor von einer Footballmannschaft ist, I take it. Ja. Und der läuft und der macht Touchdowns und der läuft Touchdowns. So, Punkte, 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 ja. Boote, Punkte, Punkte, Punkte. Geiler Quarterback. Nick Chubb, geiler Running Back. Aaron Jones, noch geilerer Running Back. Das läuft bei dir. Tyler Lockett, oh, und Darius Slayton. Über Darius habe ich ja gerade schon gesprochen. Tyler Lockett ist natürlich der Go-To-Guy von Russell Wilson. Und let Russ cook, ja. Ihr habt es im Podcast gehört. Tyler Lockett ist halt die Waffe, ne? Also Christian, also wenn du natürlich der Secondary der Dolphins nicht vertraust, dann kannst du Tyler Lockett natürlich drauflassen, ne? Also wie sehr vertraust du den Dolphins? Na, alles gut. Das ist Fantasy Football, da macht man sich nur Feinde. Ja, Nick Chubb ist ich mag's, und auch das Backfield der Browns ist eigentlich ganz geil. Weil beide, also sowohl Kareem Hunt als auch Nick Chubb bekommen halt ihre Carries, und das ist halt geil. Also dieses Backfield, das macht Spaß, und Aaron Jones, die Saison ist einmal ein Biest. So, Mark Andrews auf Tight End muss ich nicht viel zu sagen, ja, kriegt auch seine Catches, kriegt seine Yards, kriegt seine Touchdowns. Jeff Wilson Jr. auf der Flex Position von San Francisco. Ich guck gleich mal auf die Bank, was da noch so kommt. Alter, du hast nicht mehr voll aufgestellt. Dir fehlt noch ein Defensive Back, Christian. Wenn du das nicht ausmerzt, Freundchen, ja, gibt eine Verwarnung. So, was hat er denn hier? Quinnen Williams. Och, ich mag den Jungen einfach. Er spielt halt bei der falschen Franchise, aber ich mag ihn. Hat zwar noch nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Vielleicht wird er es nie zeigen. Und wenn er es nie zeigt, vielleicht kriegen wir ihn günstig. Träumen darf man ja wohl noch. Und Miles Garrett, I like it. Jalen Smith von Dallas auf Linebacker, genau wie Darius Smith. Smith and Smith. Und dann kommt Marlon Humphrey, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Übrigens, dieser neue Vertrag ist einfach mal so, ich glaube, 15 bis 20 Millionen teurer als der von Byron Jones. Also dieser Vertrag von Byron Jones, wo alle gesagt haben, boah, die Dolphins, jetzt haben sie richtig teuer. Ja, haben wir. Aber durch die neuen Verträge für, ich glaube, Jalen Ramsey und jetzt auch für Marlon Humphrey, wiegt der Vertrag von Byron Jones einfach immer geringer. So, und dann ist hier Deion Jones noch von den Atlanta Falcons in der Defense. Ist eine solide Defense. Ich meine, Defense macht nachher ein bisschen was aus. Du musst da noch wen aufstellen. Defensive Back, gucken wir mal eben hier. Den hast du hier, Josh Allen hast du auch. Montez Sweat, Chase Winovich, da bin ich gespannt. Das könnte echt für die Zukunft ein geiler Spieler sein auf der Defense. Bradley Chubb auf Linebacker. Defensive Back wollen wir gucken. Linebacker Isaiah Simmons ist kein Flex. Nicht mal mehr auf Defensive Back, oh, das hätte ich nicht gedacht. CJ Henderson, wie wäre der denn? Von Bell, Defensive Back. Ja, hast du auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich mit Henderson gehen. Spielt gegen die Bengals. Da kann man vielleicht noch so als ein oder andere Rookie-Mistake von vom First-Overall-Pick Joe Burrow hoffen. So, gucken wir jetzt mal hier in die Bank. Teddy Bridgewater auf Quarterback. Gut, du hast Josh Allen, da müssen wir nicht weiter reden. Zach Moss auf Running Back. Tariq Cohen ist ja halt auf IR. Ito Smith von Atlanta. Okay, Brandon Ayuk. Das ist ein geiler Pick für die Zukunft. Und er macht jetzt auch schon Punkte. Also für Bye Weeks, genauso wie Jerry Jeudy. Alter, das sind solide Rookie-Wide Receiver, die du dir da gesichert hast. Das ist echt cool. Dann nehmen wir es wahrscheinlich noch viel Spaß haben. Hunter Renfrow auch solide, ich mag den ja. Habe ich vorhin gesagt, OJ Howard noch als Titan. Ja, doch. Also, wie gesagt, stellen noch einen Defensive Back auf und das sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, kommen wir zur Mannschaft vom Sascha, dem Riesenlubu. Ja, da musst du mir vielleicht irgendwann nochmal erklären, wofür Riesenlubu steht. Ja, also, ich rede die ganze Zeit vom Riesenlubu, ey, wenn das irgendwer hört. Ja, der Rico, der hat schon wieder vom Riesenlubu erzählt. Okay. Ja. Muss man mal erzählen, womit es sich da auf, was es damit auf sich hat. So, bam. So, Patrick Mahomes, Bank, geiler Typ. Miles Gaskin auf Running Back. Alter, genau richtig gemacht. Miles Gaskin, er rasiert bei uns. Der Bursche hat in der Offseason richtig hart gearbeitet und hat sich halt das verdient, was er jetzt bekommt. Ich bin so froh, dass er wirklich jetzt eingeschlagen hat. Das tut echt gut. Natürlich, ne? Man sieht, Matt Breeder haben wir gehört, Jordan Howard. Alter. Und Miles Gaskin macht das Rennen. Also, Respekt an den Burschen. Devin Singletary, ja. Bekommt für mich tatsächlich, hätte ich mehr erwartet, dass der ein bisschen mehr macht als das, was er macht. Aber das kann ja noch kommen, je nachdem, ob die Bills manchmal ein bisschen umschalten auf Running Backs oder halt auch mal kurze Bälle werfen und nicht immer nur die langen Brote. Marquise Brown auf Wide Receiver und Curtis Samuel, ja, solide. Hollywood Brown mag ich sowieso. Curtis Samuel ist ein solider Pick und hier haben wir George Kittle als Tight End, ja. Gut, habe ich gerade auch schon was zugesagt, ist ziemlich gut. Ja, ist wirklich ein recht guter. Hast du gut gemacht, den zu holen? Doch, ist. Ist ein geiler Spieler. Und DJ Chark, ich hoffe, dass er diese Woche wieder spielen kann. ist der Go-To-Guy von Gardner Minshew, der halt das Duell der Werte verloren hat. Haha. Aber ich guck gleich mal auch auf der Bank, was da noch so ist. Kommen wir zur Defense. Yetur Gross-Matos und Arik Armstead, also von Carolina und von San Francisco. Ich hoffe natürlich, dass der Spieler von San Francisco heile bleibt. Dann haben wir auf Linebacker Christian Kirksey von Green Bay, der momentan auch noch doubtful ist. Also, da musst du vielleicht noch mal ein bisschen wirklich aufpassen. Dann Jamal Adams, hast du den Podcast vielleicht jetzt gehört? Sascha, kann sein, dass sie den schonen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, er wird alles tun, um dabei zu sein, weil es gegen die Dolphins geht, aber schauen wir mal. Jeremy Chin, geiler Spieler, aber auch questionable, und Trevon Diggs auf dem ID. Du hast wirklich drei Rookies in der Defense. Das ist solide. Und Harrison Butker als Kicker, gut, kann man nicht viel falsch mitmachen. Daniel Carlson hat übrigens der Christian als Kicker und ist ein guter Pick, weil die Raiders kicken sogar von der 5-Yard-Line, wenn sie mit 2 Touchdowns zurückliegen oder mit 1,5. Also machen aus einem 2-Point-Game 2-Point-Game. Weltklasse Coaching. So, kommen wir zur Bank. Kirk Cousins und Justin Herbert. Ja, Kirk Cousins bin ich momentan so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, muss ich ehrlich sagen. Justin Herbert, ja, besser gestartet als erwartet. Ich bin gespannt, wie er sich weitermacht. Und ob er weiter seinen Arzt als Chefarzt der Chargers beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber es könnte ja vielleicht sein. Enno Benjamin, Lynn Bolden Jr., okay. Damien Harris ist auf der IR. Kerryon Johnson, okay. Das ist alles, das sind Spiele, die machen Punkte, aber machen nicht die Welt. Braxton Berrios von den Jets, gut, der kriegt natürlich jetzt ordentlich Punkte oder ordentlich Würfe. Natürlich jetzt gegen die Broncos. Ich weiß nicht, was das Thursday Night Game wird. Ich werde morgen aufwachen und mir denken, entweder oh mein Gott, 1 Million Punkte oder oh mein Gott, wirklich, sie haben 0-0 gespielt oder so. Also es kann viel passieren. Paris Campbell, oh. Der Junge tut mir so leid. Das ist so ein geiler Receiver und schon wieder verletzt, ey. Kendrick Bourne, solide momentan. KJ Hill von den LA Chargers. Ja, ich glaube, der hat eine gute Zukunft. Ich hoffe, dass er zumindest dranbleibt. Und dann haben wir hier noch Jalen Reagor, Eagles. Henry Rux von den Las Vegas Raiders. Auch doubtful, aber ich denke für die Zukunft ein geiler Spieler. Und dann kommen hier Irv Smith Jr., Ian Thomas und Adam Troutman. Geiler Typ. In der Defense, was hast du hier? Hast du hier noch? Dervin James Jr. Der Typ, der tut mir auch leid. Also, es tut mir so viele Leute leid hier. Zach Bourne, den wollte ich übrigens ich haben, als alter Wisconsin. Ich glaube, der kann, wenn er jetzt wirklich regelmäßig spielt in den nächsten Jahren, ein richtig geiler Edge-Defender werden. Und Marcus Davenport, D-Liner, ist auch questionable, würde ich sagen, ja. Und Ross Blacklock, Houston. Ja, also das wird definitiv spannend. Ich muss aber gestehen, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Christian Kuliks Team, den Erben von Jason Taylor. Jason Taylors Heritage hat einfach den Hintergrund. Aaron Jones, ja, gegen Atlanta. Ich meine, der kann zur Halbzeit 0 Punkte haben, der hat am Ende wahrscheinlich 30, weil Atlanta wieder denkt, oh, wir führen mit 20 Punkten, das geht nicht, wir müssen verlieren. Und Josh Allen ist einfach ein Tier. Natürlich gegen Patrick Mahomes weiß man nie, aber Tyler Lockett, das ist halt die Gefahr, dass der wieder mal 3 Touchdowns macht. Ja, da gehe ich also mit Jason Taylors Heritage. So, und jetzt will ich euch auch nicht zu lange hier aufhalten. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Du kannst jetzt nicht Danke sagen, aber ich weiß, dass du Danke gesagt hast. Und ja, wie gesagt, schaut auf Apple Podcast rein, gibt uns eine Bewertung. Es tut euch nicht weh und es tut uns vermutlich gut, weil vielleicht sagt ihr ja, die sind so 5 Sterne wert. Ja, wir sind so ein richtiges Premium-Hotel. Check 24, na vergesst das. Lasst ein Like da auf YouTube, Daumen hoch, es tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes. Und ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Spiel der Dolphins. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.